Hallo Welt! Das Thema der Woche, die Regulierung von Lootboxes. In den vergangenen Monaten häuften sich Berichte über Regulierungsbestrebungen von Lootboxes in verschiedenen Ländern. Sei es um Kinder und Jugendliche oder auch vulnerable Personen allgemein mit einer Disposition zur Spielesucht zu schützen. Die globale Spielindustrie hat es mit Lootboxes und Microtransactions so weit getrieben, dass eine staatliche Regulierung zunehmend an Bedeutung gewinnt. Wir diskutieren, wie Lootboxes Personen zu verführen versuchen und welche konkreten Regulierungsmaßnahmen vielversprechend erscheinen. Außerdem sprechen wir in der Presseschau über das französische Förderprogramm zur Abwerbung britischer Spielestudios im Kontext des Brexit und über Dorothee Bärs Versuch, die deutsche Spieleförderung zu retten. Das und vieles mehr hört ihr im Pixel-Diskurs-Podcast, Episode 147, mit Tobi Klöß und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Sonntag und somit Zeit für den Pixel-Diskurs-Podcast. Tobi, es freut mich sehr, dich bei lebendigem Leibe vorzufinden, denn wie manche vielleicht mitbekommen haben, bist du gestern einen Halbmarathon gelaufen und nun mit großen Schmerzen in die Aufnahme gehumpelt.
Ich bin schon mit einem lokalen, nicht Taxiunternehmen, sondern eines dieser Innenstadt-Taxis hierher gefahren und habe mich mit meinem Taxifahrer darüber unterhalten, dass er jetzt gerade irgendwie gestern Nachtmarathon war und dass ich normalerweise hierher laufe oder mit dem Fahrrad fahre und heute hat er Glück. Ich kann mich nicht bewegen, er verdient jetzt Geld an mir. Auch der Taxifahrer gestern Abend hat sich schon sehr gefreut, als ich dann da an der Ecke stand und in sein Taxi humpelte.
Ja, das ist natürlich dann Hochkonjunktur für Taxiunternehmen. Ne? Weil überall in der Stadt sind Leute unterwegs, die dann...
Die sich nicht mehr bewegen können, nachdem sie 20 Kilometer gelaufen sind. Und ist das so ein bisschen Quatsch eigentlich? Hab ich mir dann auch gedacht. So, da läufst du irgendwie 20 oder teilweise die Leute auch 40 Kilometer oder zumindest mindestens 10, weil es gab drei verschiedene Versionen. Du konntest als Staffel laufen mit 4 Leuten. Dann läufst du halt jeweils 10 und gibst dann deine Startnummer weiter, so sah das zumindest aus. Und du kannst dann halt, was ich gemacht habe, dem Halbmarathon laufen oder wenn es dir richtig geben willst, dann läufst du einfach die Strecke, die ich gelaufen bin, zweimal, weil das ging nämlich dann einmal um Marburg drumherum, einmal nach, also los ging es auf dem Marktplatz und dann ging es rüber nach Werder und von Werder aus nach Kappel und in Kappel noch in dieses kleine Vorort Giselberg und von da aus wieder zurück. Und ich habe mich so gefreut in Giselberg, da gab es nämlich dann so, gab es so Leute, die haben die Schwämme gereicht. Ich habe das vorher bei so einem Ironman-Lauf gesehen und dann so, oh, das hätte ich gerne auch, wenn ich dann beim Nachtmarathon unterwegs bin.
Warum Schwämme?
Die tränken den quasi vorher in Wasser und das ist so ein weißer Schwamm, wie du es vielleicht auch zum Autowaschen benutzt oder so. Und dann kannst du dir den Schwamm so ins Gesicht tupfen oder halt einfach über deinem Kopf quasi ausdrücken, sodass du so eine leichte Dusche bekommst, weil es waren ja gestern auch wieder, was waren es?
26 Grad war es schon.
26 Grad schon mindestens und wir sind ja losgelaufen in der Sonne, also Nachtmarathon war auch erstmal nicht. Und dann waren wir unterwegs. Ich war, um das Ganze ein bisschen auf Geekiness zu trimmen, ich war unterwegs mit meinem Captain America T-Shirt und schönerweise mit meinem Geburtstagsgeschenk, meinem Spider-Man-Turnbeutel, wo ich noch dachte so, kann ich das jetzt machen? Lachen die Leute mich bestimmt aus. Aber ich habe den zum Geburtstag geschenkt bekommen und dann dachte ich mir so, oh, ich mag den eigentlich schon ganz gerne. Ich nehme den jetzt einfach mit und pack da meine Wertsachen rein, weil sonst musst du, wenn du alleine bist, die Sachen natürlich irgendwo lagern und am Ende sind sie weg. Habe ich mir gedacht, Pack sie es einfach auf den Rücken und bin ich dann so unterwegs gewesen. Und dann habe ich so schöne Momente gehabt, weil dann kam irgendwie so ein älterer Mann um die Ecke, der dann auch irgendwie meinte, go Spidey, go! Und mein wirkliches Highlight war, als ich den Hulk gesehen habe. Es taucht nämlich plötzlich so ein Typ auf und meinte so, ja, du bist nicht in meinem Team. Ich so, wer bist du? Was wollen sie? Und dann drehte er sich nochmal so um und dann hat er so den Hulk auf dem T-Shirt gehabt. Das war ziemlich toll und auch viele andere Leute. Einfach dadurch, dass es auch so ein bisschen kindisch und witzig gewesen ist, habe ich, glaube ich, viele Leute, die da irgendwie so, oh, ich kann nicht mehr, nochmal so ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, weil sie auf einmal einen Spider-Man-Turnbeutel gesehen haben, der vor ihnen rumhüpft.
Das ist wahrscheinlich unheimlich wichtig, um irgendwie überhaupt dranbleiben zu können, so
ein bisschen Ablenkung vielleicht auch zu erfahren von den körperlichen Schmerzen, die man sich mitunter ja zufügt.
Ja, der Nachteil war so ein bisschen, das ist jetzt alles auf Asphalt gewesen. Ich bin ja schon mal einen halben Marathon gelaufen, aber es war alles flach und es ist, also weil sonst hast du ja wenigstens mal den Vorteil, dass du irgendwo auch wieder runterlaufen kannst und vorher halt hoch. Das Runterlaufen ist zwar auch anstrengend, aber so die ganze Strecke nur flach und nur auf Asphalt geht schon halt echt auf die Beine und deswegen habe ich jetzt hier meine wunderschöne, ich mache keine Werbung, deswegen sage ich den Namen nicht, es gibt es von verschiedenen Herstellern, Pferdesalbe, ein Medizinprodukt, schmerzlinderndes Kühlgel und das ist die schnelle Hilfe bei Muskel- und Sehnenbeschwerden.
Ich möchte gerne auch eine tatsächlich kurz etwas Werbung loswerden und zwar in zweierlei Hinsicht.
Keine Werbung.
Ich möchte gerne einmal möchte ich darauf hinweisen, dass wir jetzt bei unserer Steady-Kampagne, die ja nach wie vor läuft und es uns ermöglichen soll, das erste Ziel zu erreichen mit 100 Euro pro Monat, dank eurer Unterstützung dort draußen den Cast finanziell eigenständig zu machen. Und wir sind jetzt fast bei der Hälfte. Also ich möchte einfach die Gelegenheit nutzen, um nochmal kurz vielen herzlichen Dank an alle Steady-Unterstützer zu sagen. Wir sind jetzt bei, ich glaube, 41 Euro pro Monat. Das ist schon gar nicht schlecht. Das hilft uns tatsächlich schon sehr viel weiter, da wir ansonsten ja immer eigenes Budget investieren, um den Cast am Laufen zu halten, weil es natürlich irgendwie laufende Kosten gibt.
Warum haben wir eigentlich nicht sowas für jeden Kilometer, den ich laufe, spenden unsere Abonnenten irgendwie einen Euro oder so? Oder nächstes Jahr treten wir einfach als Staffel an mit dem Pixel-Diskurs-T-Shirt. Dann fehlt uns allerdings eine vierte Person.
Ja, also so diesen 10-Kilometer-Lauf würde ich vielleicht gerade so schaffen, mit aller Gewalt.
Ja, wobei das sind die, die sind ziemlich schnell. Die laufen an dir vorbei, die Staffelläufer.
Klar, weil die müssen ihre Reserven ja auch nicht so aufbewahren.
Ja, und die sind halt auch auf Staffel getrimmt. Ja. Aber ja, vielleicht machen wir dann nächstes Jahr einfach ein bisschen Product-Werbung mit dem Pixel-Diskurs-T-Shirt. Ist mir gerade aufgefallen, warum ich ja eigentlich nicht so ein T-Shirt beim Laufen an. Gut, weil dann alle denken, was will der denn? GameStudies, was ist das?
Ich würde gerne auch noch Werbung machen, tatsächlich für einen anderen Podcast. Denn ja, ich habe jetzt angefangen, kürzlich einen Podcast zu hören, von dem ich viel gehört hatte und der lange Zeit an mir vorbeiging, nämlich Last Game Standing von Christian Schiffer und Christian Alt. Ein fantastischer Podcast, das Battle Royale unter den Podcasts. Ich glaube, der wird immer in Staffeln veröffentlicht und jetzt gegenwärtig in der dritten Staffel ging es um das überschätzteste Spiel und die machen das dann tatsächlich immer so, dass sie unterschiedliche Spiele nominieren, die überschätzt sind, ihrer Einschätzung nach, und diese Spiele treten dann in zugelosten Paaren gegeneinander an, um dann letztendlich das überschätzteste Spiel der Welt quasi ausfindig zu machen. Das ist ein wahnsinnig tolles Konzept, sehr unterhaltsam zu hören, kurze, knackige Folgen, 30 Minuten, also die sind fertig, wenn wir gerade irgendwie mit dem Thema der Woche einsteigen, so ungefähr. Und Last Game Standing, deshalb unbedingt eine Podcast-Empfehlung.
Hast du letztens dieses Bild vom Stay Forever Podcast gesehen?
Welches Bild?
Da gab es so ein Bild, sie hatten einen Testdruck für ein T-Shirt, wo sie so als Pixel-Männchen, ich glaube, an einem Tisch saßen. Das war ziemlich toll. Das war ja so, take my money.
Ja, natürlich. Also Pixel-Optik geht immer. Okay. Pixel-Optik geht immer. Ich hab in der letzten Woche.
Die haben übrigens auch eine sehr schöne Steady-Kampagne. Falls ihr uns nicht Geld geben wollt, gebt doch Stay Forever ein bisschen Geld. Die machen einen schönen Podcast über die aufregenden Games der 80er und 90er Jahre. Ist ja auch quasi keine Konkurrenz. Wir sprechen ja nicht über die 80er und 90er. Wann war das überhaupt?
Keine Ahnung. Was sind die alten Leute da? Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Ich habe in der vergangenen Woche What Remains of Edith Finch gespielt. Das war eine schöne Sache. Kennst du What Remains of Edith Finch? Hast du es schon gespielt?
Ich spiele nicht, aber ich habe es, glaube ich, auch, weil es war im PS Plus, aber genau. Ich habe es noch nicht gespielt.
Ja, das war kürzlich im PS Plus und ich kann das allen empfehlen. Das ist von Giant Sparrow von 2017. Giant Sparrow hat zuvor The Unfinished Swan gemacht, wo du sozusagen nur in so einer weißen Umgebung bist und dann irgendwie erstmal mit schwarzen Farbbällen dir so ein bisschen die Welt erschließt.
Das war damals so ein Augenöffner, als das rausgekommen ist. Also ja, ich habe es nicht gespielt, das dazu, aber der Trailer dazu war so.
Ja, ich habe es auch gespielt und das war schon wirklich toll. Und jetzt mit What Remains of Edith Finch haben sie sich so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, an die Spitze im Diskurs um den sogenannten Walking Simulator beziehungsweise das Ambience Action Game gesetzt. Es geht um kleine Kurzrezension zu What Remains of Edith Finch. Es geht im Grunde um die namensgebende Finch-Familie. Man übernimmt die Rolle von Edith Finch, die zu dem alten Finch-Haus zurückkehrt. So ein bisschen skurriler, abgelegener Bau, wo irgendwie so alles aufeinander gestapelt wirkt. Hat mich so ein bisschen erinnert an so die, an Ästhetik, wie man sie vielleicht in so einem Wes Anderson-Film finden würde. Und Edith möchte dann sozusagen, sie ist die letzte Überlebende, die letzte verbleibende, der letzte verbleibende Zweig im Stammbaum der Finch-Familie. Und durchstreift dieses Haus, um die Geschichte der Familie zu erschließen. Denn es ist scheinbar so, dass es diese Vermutung gibt oder diese Geschichte, dass ein Fluch auf der Familie lastet, der dazu führt, dass die Familienmitglieder alle versterben. Und man durchstreunt dann eben dieses berüchtigte Haus. Es fühlt sich sehr, ja, es hat so diese, es reicht so in dieses Spektrum dieser typischen Nostalgie, dieses Gefühls, was du auch in Gone Home hast. Dass du ein Haus erkundest, in dem tatsächlich Menschen lebten. Und das ist schon mal eine große Herausforderung, weil das ja viele Spiele nicht so gut hinbekommen. Und in What Remains of Edith Finch liegt sozusagen das Hauptaugenmerk wirklich darauf, dir das Gefühl zu geben, dass dieses Haus sehr belebt war und alles irgendwie so kleine Geschichten erzählt.
Würdest du sagen, dafür muss es ein Walking Simulator sein? Weil ich fand gerade, und wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich eine Schelte von dir, vielleicht auch nicht, ich sage einfach mal, bei The Last of Us das mit am beeindruckendsten in den Häusern rumzulaufen und gerade darüber, dass es nicht so diesen, also vom Spiel her schon diesen Fokus darauf hatte, sondern ja eigentlich auch mit vielen Zwischensequenzen und ja auch durchaus mit Action-Szenen und halt mit Zombies um die Ecke kommt oder sowas ähnliches wie Zombies, dass mich das da gerade immer dadurch, dass vorher halt so ein, weiß ich nicht, so ein Hoch quasi, dann immer so ein Low im Sinne von, dass es dann ruhig war und du gehst halt irgendwie durch ein Haus und dann schaust du irgendwie auf so einen Kleiderhaken zum Beispiel und stellst dann einfach fest, okay, da hängen noch zwei große Jacken und eine kleine Jacke, hier scheint eine Familie gelebt zu haben.
Natürlich, das ist eigentlich im Grunde ja so ein Basis-Skill des Spieledesigns, was oftmals meines Erachtens nach nicht so gut gelingt, eine Welt belebt sich anfühlen zu lassen. Zuletzt beispielsweise Rage 2 wäre so ein Fall, wo man das Gefühl hatte, alles ist sehr copy and paste. The Last of Us hat das natürlich auch hervorragend hinbekommen. Es können jetzt nicht nur Walking Simulators, das ist klar. Aber What Remains of Edith Finch ist da halt einer und und ein sehr guter, kann man sagen, weil du, während du das Haus erkundest, wirst du von den Gedanken von Edith Finch begleitet, die so als wirklich, also als Schrift in dieses Haus hineinprojiziert werden und die dann sozusagen auch eine gewisse physische Manifestation haben, sodass du auch, wenn du dagegen läufst, dann fliegen die Buchstaben so weg.
Oh, sehr schön.
Das ist eigentlich, ja, das ist wirklich sehr schön integriert und es besteht dann im Grunde daraus, es ist ziemlich kurz, ich würde sagen, je nachdem, wie viel man erkundet, weil es gibt dann viele optionale Dinge, die man sich anschauen kann, würde ich sagen, 2, maximal 3 Stunden, die man damit verbringt. Und es ist sozusagen so, dass immer wenn ein Familienmitglied damals verstorben ist, hat die Mutter den Raum versiegelt. Und du erkundest dann sozusagen die Gänge. Wie gesagt, es ist keine spielerische Herausforderung, es müssen keine großartigen Puzzle oder sowas gelöst werden. Kommt dann in die Zimmer der jeweiligen Familienmitglieder, findet üblicherweise so etwas wie einen Brief oder irgendwie sowas, ja. Ein Brief, ein Tagebucheintrag. Und dann springst du in einem Flashback in den Todesmoment dieses Familienmitglieds, sodass du dann erfährst, wie die Person gestorben ist. Das Ganze wird in einer sehr surrealistischen Art und Weise erzählt, sodass du nicht unbedingt ganz nüchtern einfach gezeigt bekommst, wie ist die Person jetzt gestorben, sondern du brauchst schon ein bisschen Fantasie, um dir das zusammenzureimen, was genau passiert ist. Bei manchen ist es sehr eindeutig, da kann man sehr genau sagen, was passiert ist. Bei anderen ist es sehr abstrakt und man fragt sich nachher so, okay, also woran ist die Person jetzt genau gestorben? Keine Ahnung.
Ist aber ja mitunter das Spannende daran, also da selber so ein bisschen zu knobeln bzw. nachzudenken. Also bei anderen Spielen, wie gesagt, kriegst du ja überhaupt gar keine Antwort oder auch irgendwie überhaupt gar keinen Hinweis darauf und da finde ich das eigentlich gerade gut, wenn das nicht so in your face ist, sondern du so ein bisschen selber überlegen kannst.
Ja, das ist tatsächlich auch, glaube ich, eines der faszinierendsten Aspekte an What Remains of Edith Finch ist, wie es Fragen klärt und Informationen gibt und im gleichen Atemzug aber immer wieder neue Fragen aufwirft und einfach man nicht in der Situation ist, dass man jetzt am Ende des Spieles dann, okay, es sind dann jetzt alle Rätsel geklärt und das war's, so ungefähr. Ja, also man kann davon ausgehen, wenn man What Remains of Edith Finch spielt, dass am Ende dieser Spielzeit einige Fragen ungeklärt sind. Und das ist, finde ich, sehr schön. Also ich fand What Remains of Edith Finch, ich habe das auch schon getwittert, ein außergewöhnlich starkes und tolles Spiel. Ich glaube, der einzige Grund, warum es mich nicht so stark erreicht hat, wie ich, also eigentlich hatte ich erwartet, es würde mich super stark erreichen. Meine Erwartungen waren, glaube ich, relativ hoch. Und das kann ein Problem sein. Nicht zuletzt, weil ich schon sehr viel darüber gelesen habe. Viele Papers gelesen, dann irgendwie in Vorträgen darüber gehört und so weiter, sodass ich schon viel wusste. Und deshalb hat es mich nicht auf so einer emotionalen Ebene so super stark erreicht, wie beispielsweise das Firewatch gelungen ist oder auch Everybody's Gone to the Rapture, die zu meinen zwei liebsten Titeln in diesem, ich sage mal, in diesem Genre oder in diesem Format, in dieser Gattung Spiel gelten. Deshalb, ja, also deshalb hat es mich nicht ganz so erreicht, wie ich dachte, dass es eigentlich würde, war aber dennoch trotzdem ein fantastisches Erlebnis, unbedingt empfehlenswert. What Remains of Edith Finch.
Ich habe mich vorhin kurz gefragt, ob man tatsächlich versterben sagen kann. Kann man tatsächlich.
Natürlich.
Ja, ich habe dann irgendwie kurz beim Open Thesaurus geschaut. Übrigens eine tolle Seite. Die hat mich durch so manche Hausarbeit, wenn ich dachte, ach, ich brauche ein Synonym, gerettet. Allerdings bin ich irgendwie bei den Unterbegriffen gerade kurz schmunzelnd hängen geblieben. Es gibt nämlich tatsächlich dann so Unterbegriffe wie, pass auf, Bockwurstbudentod.
Bockwurstbudentod. Das hat jetzt aber auch nichts mehr mit What Remains of Edith Finch zu tun.
Nee, aber du warst ja auch fertig. Ich wollte diesen kurzen Begriff mit der Welt teilen. Ich habe zwischendurch mal ein bisschen Razugun gespielt und dann aber auch wieder festgestellt, wie fies das ist, wenn man das eine ganze Zeit lang nicht gespielt hat. Schmeißt dich direkt wieder raus. Das war so ein bisschen, nachdem wir ja vorletzte Woche über so die Barrieren vorm Spielen gesprochen haben, wo wir ja auch diesen Punkt hatten von inwiefern kann ich eigentlich in einen Titel wieder einsteigen, wenn ich auch einfach einen Moment raus war. Aber ich habe, glaube ich, weiß nicht, 2-3 Monate mal nicht gespielt. Und ich war zwischendurch eigentlich ganz gut in einem Razorgun, aber gestern, bevor ich laufen gewesen bin, war ich echt richtig schlecht.
Ja, ja, das ist ja ein reines skillbasiertes Spiel. Also da muss man tatsächlich einfach schlichtweg üben. Sozusagen. Ich habe Razorgun sogar platiniert irgendwann mal.
Ja, nicht nur üben, und, sondern halt auch dranbleiben. So,
ja, es, natürlich, ja.
Es verzeiht dir halt einfach nicht, wenn du da nicht dranbleibst.
Klar.
Das und, was ich gestern noch installiert habe, wo ich mich sehr gefreut habe, wo ich auch kurz einen Moment über PS Plus nochmal nachdenken musste, inwiefern halt diese, wir bringen jetzt nur noch 2 Titel raus, damit zu tun hat. Ich habe mich gestern sehr gefreut. Ich werde nämlich demnächst spielen können. Detroit. Become Human.
Richtig, ja.
Das in ist der Deluxe Plus. Edition.
Mhm, ja.
Und ich dachte so, oh wow, das hat sich mal richtig gelohnt. Also klar, What the Remains of Edith Finch hatte ich jetzt auch letztens bekommen. Schon länger her. Aber das war so,
das war
schon so ein Moment von, okay. Und dann habe ich auch gesehen, irgendwie normal kostet es, glaube ich, noch irgendwie 70 Euro. Zumindest stand da 70 Euro durchgestrichen. Und ja, kannst du halt jetzt runterladen.
Das war eine wichtige und gute Entscheidung. Sie hatten ja zunächst mal angekündigt Pro Evolution Soccer 2019 als PS Plus Titel und daraufhin gab es ja einen ziemlichen Backlash. Daraufhin haben dann die Leute gesagt, so hier, also langsam hakt's aber, ihr müsst schon ein bisschen irgendwie an Qualität liefern. Nicht, dass Pro Evolution Soccer 2019 ein schlechtes Spiel wäre, aber ich glaube, die Leute waren nicht so begeistert davon, weil sie wussten, dass sozusagen, wer Pro Evolution Soccer spielen möchte, der tut das sowieso, also der kauft es auch und es kommt halt auch in einem jährlichen Turnus immer wieder neu raus, also es veraltet sehr schnell und daraufhin, auf den Zorn der Leute folgend, haben sie dann gesagt so, okay, dann nimm doch lieber Detroit Become Human und ich glaube, das war eine richtige und gute Entscheidung. Es würde mich nur freuen, wenn Sony so langsam ein Bewusstsein dafür entwickeln würde, sie machen es jetzt lange genug, dass sie ein Bewusstsein dafür entwickeln könnten, welche Spiele tatsächlich irgendwie man da platzieren kann, sodass PlayStation Plus auch attraktiv bleibt und das nicht erst irgendwie die Community irgendwie das aktiv einfordern muss.
Ja, vor allem muss man dabei ja auch bedenken, ich erhalte das Spiel ja nicht so, wie wenn ich es kaufen würde, sondern solange ich ein PS Plus Abo habe, in der Zeit kann ich es quasi spielen. Wenn ich das kündige, dann ist es zwar nicht komplett verloren, sondern ich kann das Abo halt jederzeit wieder aufnehmen, aber ich muss dann halt jedes Mal wieder, was sind es mittlerweile, 14 Euro, irgendwas um den Dreh rum, je nach Abo-Modell, wieder in die Hand nehmen, um das dann wieder spielen zu können und alle anderen Titel, die ich halt irgendwie habe. Da habe ich mich auch kurz gefragt, ob denn nicht so ein Format wie bei Audible wo du die Titel, die du quasi innerhalb des Abos für ein bestimmtes Guthaben, was du ja dann bekommst, also ein Guthaben kostet dann zum Beispiel Detroit Become Human, kannst dich aber auch entscheiden, hier hast ein Guthaben und nimmst halt zwei Titel oder so. Das wäre nochmal ein ganz anderes Modell, weil sie geben dir ja quasi einen kuratierten Titel, wo sie vorher selber sagen, bei Audible kannst du dich ja auch entscheiden, ob das nicht zum Beispiel eigentlich auch ein Format ist, also zumindest dieses, du behältst den Titel, wenn du halt dieses Abo abgeschlossen hast. Nachteil ist natürlich bei sowas wie bei Detroit Become Human, das kauft dann keiner mehr. Dann schließt du halt kurz ein Abo ab, kaufst du für, kriegst halt das Spiel und dann bist du wieder raus. Also das hakt auch alles ja. ein bisschen. Fällt mir gerade ja. auf, aber das waren so Gedanken, die ich dann dazu hatte.
Na gut, springen wir mal weiter in unsere nächste Rubrik, nämlich die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Heute geht es tatsächlich in beiden Artikeln um Finanzierung, um die staatliche Förderung der Spielebranche. Und mit Nummer 1 beginnen wir mit einem Blick nach Frankreich. France makes a post-Brexit grab for UK's game developers. Von Alex Hearn, TheGuardian.com. Die britische Regierung ringt ja gegenwärtig noch um einen Plan bezüglich des Brexit und dieser ja, der nun bevorstehende Brexit zieht weiter seine Kreise. Es war damit relativ klar, dass auch Auswirkungen auf die Spielebranche zu erwarten sind. Ich würde sagen, das ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Und Frankreich hat jetzt eine Kampagne gestartet in der vergangenen Woche mit dem Titel Join the Game. Die offizielle Webseite ist jointhegame.fr. Können wir auch in die Shownotes dann nochmal packen, falls ihr euch das anschauen möchtet. Das Ziel der Kampagne ist, Frankreich möchte sich aktiv um das Wachstum der nationalen Spieleindustrie bemühen. Inwiefern eine solche Absicht seitens der deutschen Regierung besteht oder nicht, darüber haben wir in der letzten Woche gesprochen, darüber sprechen wir auch gleich noch. Aber ja, Frankreich hatte auf jeden Fall große Pläne. Die französische Spielebranche ist ohnehin ja schon ziemlich stark. Also laut dem French Directorate General for Enterprise ist die Spielebranche nach Büchern und vor Filmen die zweitgrößte Industrie im Kulturbereich in Frankreich. Daran hängen mehr als 5000 Jobs. Im Jahr 2018 betrug der Gesamtumsatz der französischen Spieleindustrie 4,9 Milliarden Euro. Und zu den einschlägigen französischen Studios gehören ja eben gerade, wir hatten gerade über Detroit Become Human gesprochen, natürlich Quantic Dream, Ubisoft gehören dazu.
Ich wollte gerade sagen, Ubisoft ist so französisch.
Richtig, Dontnod, Life is Strange, ja, und Arkane Studios. Und jetzt macht die französische Regierung ein Angebot, das eben besonders auch für britische Studios interessant sein dürfte. Das Angebot ist folgendes. Ich muss dazu sagen, ich bin ja in diesem ganzen betriebswirtschaftlichen Kram nicht ganz so firm, aber es klingt zumindest ziemlich attraktiv auf den ersten Blick. Das Angebot ist folgendes. Wenn du ein Studio mit einem Studio jetzt nach Frankreich umsiedelst, dann kannst du 30% der Produktionskosten bis zu maximal 6 Millionen Euro jährlich von der Steuer absetzen. Das ist also schon ein relativ gewichtiger Teil. Es gibt außerdem vielfältige Subventionsmöglichkeiten für technisch ambitionierte Prototypen und für Community-Events. Unternehmen können auch einen Kredit von 2 Millionen Euro aufnehmen, den sie dann proportional zu ihrem Unternehmenswachstum zurückzahlen müssen. Ich weiß nicht genau, wie das im Detail funktioniert, aber es klingt jedenfalls reizvoll. Und die britische Spieleindustrie, das ist der letzte Punkt, könnte also in den kommenden Jahren eine signifikante Schwächung erleben. Das Institut UKI veröffentlichte bereits im März 2017 eine Umfrage, der zufolge 40% der britischen Spieleindustrie es durchaus in Erwägung ziehen, Großbritannien zu verlassen. Und hinzu kommt noch, dass 57% der Angestellten der britischen Spielestudios aus EU-Ländern stammen, was eben für eine zusätzliche Verunsicherung sorgt.
Ja, Brexit.
Ich glaube tatsächlich, dass es wird mehr und mehr ersichtlich, dass mit der Brexit-Entscheidung durchaus drastische ökonomische Konsequenzen.
Ja, also deswegen, ja, Brexit, viel fällt mir dazu schon fast gar nicht mehr ein. So, klar, wenn du aus der EU austrittst, dann ist es entweder attraktiv in andere Länder zu gehen oder halt auch nicht nur attraktiv, sondern auch einen Zwang.
Ja.
Dass du halt als Spieleentwickler sagst, okay, ich komme, weiß ich nicht woher, irgendwoher, wo ich halt irgendwie als EU-Bürger sein kann, also in einem anderen Land und dann gehe ich halt nach Frankreich, weil das ist dann halt attraktiver und ja auch insgesamt ist ja die Frage, inwiefern gibt es nicht massives Chaos, also irgendwie die Regierung, die dann irgendwie schon anfängt, irgendwelche Notrationen und so weiter packen zu lassen und die Leute, die irgendwie anfangen, so in diese Prepper-Szene einzutreten im Sinne von, dass sie sich irgendwelche Sachen auch lagern, also macht ja teilweise vielleicht sogar Sinn in diesem Fall ja auch mal. Ich meine, in Amerika macht es gerade nicht, obwohl mit dem Präsidenten, ha, und da war ja der Donald Trump. Also das braucht man eigentlich schon fast nicht mehr diskutieren, inwiefern das eigentlich eine ziemlich blöde Entscheidung ist. Was ich mich gerade noch gefragt habe, ist eigentlich, warum kriegen wir das in Deutschland nicht hin? Also allein schon sowas zu haben wie Ubisoft.
Ja, ich glaube, dass die Annahme dahinter ist ja sozusagen auch mal so diese Vorstellung des scheuen Rehs des Kapitalismus. Ne? Wie, ich glaube, Georg Schramm, von dem stammt dieses Bild, das scheue Reh des Kapitalismus oder des Kapitals. Und dieses scheue Reh ist natürlich sehr empfindlich, wenn man in der Situation ist, dass man sagt, wir haben jetzt hier so einen bevorstehenden Brexit, allerdings keinen Plan. Ne? Also ich glaube, das, was vor allem irgendwie zur Stabilisierung der britischen Ökonomie erforderlich wäre, wären irgendwie klare Richtlinien und einfach, ja, Klarheit gegenüber dem, was passiert, was passieren könnte oder passieren wird. Da es das eben nicht gibt, macht es natürlich ein Angebot aus Frankreich umso attraktiver. Die sagen, hier, das bekommt ihr und das bekommt ihr, wenn ihr jetzt oder jetzt relativ bald irgendwie zuseht, dass ihr sozusagen nach Frankreich übersiedelt. Und hey, wir haben hier schon eine große Spielekultur, in die ihr euch problemlos eingliedern könnt. Und wir wissen sozusagen jetzt aus der Sicht der französischen Nation gesprochen oder der französischen Regierung um die Kostbarkeit, die ökonomische Kostbarkeit der Spielebranche.
Das, was du meinst, ist das Kapital, das scheue Reh nicht verschrecken, wo man es doch auch schlachten könnte.
Ja, das hat Georg Schramm mal gesagt in einem Satire-Piece, ein Kabarett-Piece.
Ja, wobei ich sagen würde, das ist in dem Kontext allerdings, Satire im Sinne von eigentlich die Verballhornung, so dieses, man darf das ja nicht irgendwie verschrecken, ist eigentlich eher eine Kritik. Also das Bild des Rehes als falsche Perspektive auf das Kapital.
Ja, das ist jetzt nicht Georg Schramm irgendwie diskutieren. Ich glaube, das ist eine sehr vielbödige Inszenierung, die er da als Rentner Lothar Dombrowski gemacht hat, weil er ist ja auch in der Kunstfigurenrolle. Aber du hast auch noch mit Nummer 2 ein paar Überlegungen zur deutschen Spieleförderung mitgebracht.
Genau, ich hatte ja schon gerade gefragt, warum kriegen wir das in Deutschland nicht hin? Naja, vielleicht auch unter anderem dadurch, dass man eben nicht so vertrauenswürdige Aussagen macht, im Sinne von, dass man sich darauf verlassen kann, dass man auf Dauer keine biblischen Notkatastrophen erlebt. So oder so ähnlich wurde das ja beschrieben. Da gibt es jetzt aber eine neue Info. Wir erinnern uns zuerst nochmal irgendwie an, ich glaube, die letzte Folge, wo wir darüber gesprochen haben, dass es Verunsicherung gibt bezüglich der, ich glaube, 50 Millionen, die Andreas Scheuer und Dorothee Bär auf der letzten deutschen Computerspielpreis-Veranstaltung bejubelnd angekündigt haben. Und da gab es ja zwischenzeitlich die Frage, ja, wo ist jetzt das Geld und was ist mit 2020 auch, wo das Geld dann entsprechend gefehlt hat im Entwurf. Und jetzt kommt quasi Dorothee Bär, die ja auch von der gleichen Partei kommt, nachdem es die Verunsicherung durch Andreas Scheuer gab und sagt, wir machen das. Also so ein bisschen, ich fand das ganz interessant, bevor ich darauf eingehe, aber nochmal kurz die Geschichte im Ganzen, also wie gesagt, es gab diese Ankündigung mit den 50 Millionen, die Games-Branche hat sich sehr gefreut und dann wurden die Fördergelder auch im vergangenen November dann entsprechend auf den Weg gebracht. Und jetzt ist aber, das nicht in dem neuen Entwurf für den Bundeshaushalt 2020.
Das hast du doch gerade schon erzählt, du erzählst genau, ja gerade dasselbe, was du gerade schon erzählt hast.
Genau, vorhanden, warte. Und genau, Sekunde. Jetzt ist es im Endeffekt so, dass Dorothee Bär sich dafür nochmal entsprechend einsetzen will. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es quasi dann darum, das nochmal in einer Nachtragsbesprechung doch noch in den entsprechenden Haushalt einzufügen.
Das war ja auch klar, dass das passieren könne. Es war ja gleich mit der Ankündigung verknüpft, nachdem sozusagen das nicht in den Haushalt aufgenommen war, dass es noch die Möglichkeit gibt. Auch die SPD hat sich ja dazu geäußert und klargemacht, dass sie gerne noch diese Förderung mit einbringen wollen. Ob das funktioniert, schien ziemlich unklar, scheint auch jetzt noch unklar, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Doro Wehr möchte sich einsetzen, aber ob dem so ist, ist unklar.
Ja, also ich kenne mich leider, was so Haushaltsentwürfe, auch wenn ich ansonsten ein bisschen Perspektive auf den Bundestag habe, nicht ganz so gut aus. Im Endeffekt hat sie jetzt, Zitat, gesagt, es sei essentiell, dass die Fördergelder für das Jahr 2020 gesichert werden. Und in dem Spiegelartikel heißt es dann halt auch, die Förderung sollte im parlamentarischen Verfahren nachträglich festgeschrieben werden, insofern sowas möglich ist. Ist nochmal die Frage.
Die Frage ist vor allem, wenn das denn so ist, was natürlich zu begrüßen wäre, jetzt aus ökonomischer Perspektive, ist es ja dennoch verwunderlich, dass man es nicht von vornherein mit berücksichtigt. Ne?
Ja, wenn man Frau Bär folgt, dann ist ja auch die Games-Förderung eine wichtige investive Maßnahme, mit der wir Zukunft gestalten. Und sie sagt auch, so etwas muss Priorität haben, gerade im Vergleich zu lediglich konsumtiven Ausgaben. Und die Summe sei auch noch ausbaufähig. Und sie findet es auch gut, dass die Branche sich entsprechend beschwert hat, so ein bisschen wie die PlayStation-Plus-Kunden. Das ist jetzt so die Reaktion da drauf. Aber ich finde es so ein bisschen halt affig, dass auf der einen Seite irgendwie dann Andreas Scheuer da irgendwie erst gescholten dafür wird, beziehungsweise da keine gute Figur macht. Und dann kommt Dorothee Bär so ein bisschen wie die Feuerwehrfrau. Und dann sind sie aber eigentlich aus der gleichen Partei. Warum kriegen die sich nicht abgestimmt?
Ja, ich finde das auch erstaunlich, dass man also nicht annehmen kann, einfach wenn das tatsächlich so ist, dass es sozusagen von der Regierung oder von der CSU oder vom Ministerium für Digitales und Infrastruktur als eine wichtige Förderung betrachtet wird, warum man sie nicht gleich in den Bundeshaushalt aufnimmt. Wäre ja möglich gewesen, hat man sich dagegen entschieden. Jetzt steht das Ganze so ein bisschen auf der Kippe. Es ist unklar und schafft eben auch wieder so diese latenten Unsicherheiten einfach. Ist ein Skandal, den man sich halt hätte sparen können, aber Andreas Scheuer lässt gerne keinen Skandal aus, habe ich das Gefühl.
Ja, es gab ja auch die Diskussion, inwiefern jetzt die Pkw-Maut da auch so ein bisschen das Geld absaugt.
Ich mache abschließend für die Presseschau mit Nummer 3 ja noch einmal kurz eine kleine Eigenwerbung. Und zwar hat es mich sehr gefreut, zu Gast zu sein bei Spielkritik, nämlich im Questlog ist gerade jetzt am vergangenen Samstag veröffentlicht worden, also am 5. Juli. Entschuldigung, nee, doch 5. Juli, das müsste Freitag gewesen sein. Dort war ich zu Gast und habe mit den Kollegen von der Spielkritik-Redaktion gemeinsam über die Einstellung der Computerbildspiele und den möglichen Konsequenzen bzw. der Relevanz für den Printspielejournalismus nachgedacht. Es hat mich sehr gefreut. Viele Grüße an die Kollegen. Und wenn euch das interessiert, dann findet ihr natürlich den Link in den Shownotes auf pixeldiskurs.de.
Hast du also auf fremden Feldern gewildert?
Ja. Und es war gut.
Ja, bin gespannt.
Ich werde jetzt einen kleinen musikalischen Übergang hier inszenieren. Ich weiß noch gar nicht genau, was ich eigentlich mache. Ich glaube, ich schaue mal, was ich so in meiner... Ich habe ja noch jede Menge kleine Stücke und Fetzen, die ich aufgenommen habe. Gedankliche, musikalische Fetzen, die ich noch nirgendwo verwendet habe. Vielleicht hören wir in einen solchen jetzt mal rein. Ich weiß aber noch nicht, welcher es sein wird. Das ist tatsächlich das Stück oder die Idee des Stückes Hiding Behind the Moon. Ich habe daraus bislang noch nichts weiter gemacht. Wir hatten diesen Schnipsel auch schon mal verwendet und ich fand es irgendwie einen ganz angemessenen Übergang zu unserem ja doch eher hitzig diskutierten Thema der Woche, nämlich der Lootbox. Entschuldigung, ich habe es gar nicht so genannt. Wie habe ich es jetzt genannt letztendlich? Die Regulierung der Lootboxes.
Genau. Wenn ihr euch jetzt fragt, jetzt reden die schon wieder über Lootboxes, haben die nicht schon mal eine Folge über Lootboxes gemacht? Sprechen die nicht eigentlich ziemlich häufig über Lootboxes und warum denn jetzt auch schon wieder so ein Thema der Woche? Zumindest habe ich mich das heute Morgen auf dem Weg hierher gefragt, inwiefern wir nicht uns schon selbst wiederholen und demnächst auch selbst zitieren, aber so wie ich das verstanden habe, sprechen wir heute vor allem nochmal über die Regulierung, worüber wir natürlich auch schon mal in den letzten Folgen gesprochen haben im Zuge dieses Vorstands, Vorstoßes des eines Republikaner Abgeordneten im US-Parlament oder US-Senat, wie auch immer.
Congress,
dankeschön. Parlament, Congress, Senat, was auch immer. Nein. Aber gehen wir jetzt nochmal stärker darauf ein. Und ja, Stefan, du hast uns einiges mitgebracht.
Es gab vor allem meine konkrete Inspiration für das Thema der Woche war eigentlich die Jimquisition, wie so oft. Ja. Ich habe ja eine große Liebe zu Jim Sterling.
Ich nicht.
Der in der Jimquisition The Addictive Cost of Predatory Video Game Monetization vom 1.7., also jetzt von Anfang dieser Woche, nochmal genauer dargelegt hat, inwiefern, also er hat so kontrastiert, er hat zwei Dinge kontrastiert. Einmal die Verführung oder auch die, sagen wir mal, behavioristischen Annahmen hinter der Konstruktion von Lootboxes, wie sie also spezifisch zugeschnitten sind auf Personen mit einer Vulnerabilität, einem Hang zur Spielesucht. Und auf der anderen Seite hat er dann tatsächlich Statements genommen von Personen, die unter einer solchen Spielesucht litten oder leiden und hat das so ein bisschen eben kontrastiert, um herauszustellen, dass das Thema ein nach wie vor super wichtiges ist. Und es kann sein, dass da einige Wiederholungen drin stecken, aber ich denke schon, dass wir so spezifisch darüber noch nicht gesprochen haben. Der Ausgangspunkt, den Jim Sterling, glaube ich, hatte und den würde ich jetzt für diese Sendung auch hernehmen, ist nämlich ein Vortrag von Thorolf Jernström. Der Vortrag trägt den Titel Let's Go Whaling, Tricks for Monetizing Mobile Game Players with Free-to-Play. Und dieser Vortrag ist eigentlich auch schon etwas älter. Jernström hat ihn gehalten auf YouTube publiziert wurde er am 3.10.2016 bereits. Im Kontext der Pocket Gamer Connects Helsinki. Also es ging spezifisch auch um Mobile Games. Zum Kontext so ein bisschen. Thorolf Jernström ist der CEO von Tribeflame. Die haben unter anderem das Mobile Game Tiles gemacht. Erinnerst du dich an Tiles? Wo du so diese Felder tippen musst in einem gewissen Rhythmus. Und das hatte so vor 3, 4, vielleicht 5 Jahren einen enormen Durchbruch im Mobile Games Markt. So jeder hat irgendwie Tiles gespielt. Und Thorolf Jernström erklärt eben in diesem Vortrag, 20 Minuten ist der nur lang, ist in den Shownotes, könnt ihr euch gerne anschauen, allerlei Möglichkeiten, wie eben spezifisch basierend auf behavioristischen Modellen Spieler dazu gebracht werden können, möglichst viel Geld auszugeben. Und er sagt, ich habe einige Ausschnitte aus dem Vortrag mitgebracht, einen können wir uns mal kurz anhören, weil er sagt vorab natürlich, dass es da eventuell diverse moralische Probleme mit den Überlegungen geben könnte und dazu äußert er sich wie folgt.
Some of you will probably be slightly shocked by all the tricks I have listed here, but I'll leave the morality of it out of the talk, we can discuss it if we have time later. So, let's dive right in.
Das war Thorolf Jernström über die Frage, inwiefern eine Morale, oder sagen wir nicht über die Frage, sondern die moralische Frage nach der Legitimität der Anwendung dieser Tricks und Kniffe, die er dann illustriert, erstmal direkt aus dem Vortrag rausnimmt. Ich finde das okay, man kann das schon ausnehmen. Also der Vortrag hat einfach keine moralphilosophische Fokussierung, sondern konzentriert sich tatsächlich auf rein marketingtechnische oder unternehmensstrategische Überlegungen, um sozusagen möglichst Leute dazu zu bringen, zu zahlen. Und das ist ja auch ein sehr zynischer Titel, den er gewählt hat. Let's go whaling. Ja? Natürlich ist es so, dass diejenigen Personen, die in Spielen, hauptsächlich in Mobile Games oder auch in Free-to-Play Games mit Microtransactions und mit Lootboxes, hauptsächlich zur Finanzierung des Titels beitragen, werden ja Whales genannt, die also üblicherweise ein relativ hohes sogenanntes Disposal Income haben, Disposable Income, und dieses Geld dann in irgendwelche Titel investieren und damit mitunter Hunderte oder Tausende Euro in irgendeinen Free-to-Play-Titel investieren.
Ja, ich finde es auch durchaus erstmal völlig legitim zu sagen, wir sprechen jetzt mal nicht über, ist es legitim oder nicht, weil dann führst du halt genau diese Diskussion, aber es ist ja durchaus interessant zu schauen, welche Mechanismen werden da genutzt, um ja auch darüber nachzudenken, inwiefern ist es dann quasi von der Seite. Wir haben uns dann angeschaut, wie werden Leute eigentlich da behandelt, um dann darüber zu sprechen, inwiefern ist das moralisch legitim und aber auch das andere, um zu verstehen, wie das eigentlich gemacht wird, um vielleicht auch eine Art von Medienkompetenz oder Geldkompetenz, Finanzkompetenz da zu entwickeln, um dann auch zu entdecken, okay, ich bin jetzt gerade hier unterwegs und die machen gerade genau das mit mir. Oder richtig, zu sagen, ja, hey Leute, ihr macht genau das mit den Leuten und das ist nicht okay.
Genau, deshalb finde ich den Vortrag eigentlich auch sehr wichtig und kostbar und fand ihn auch sehr spannend. Er ist auch super interessant und komprimiert. Also du hast immer in so, ich sag mal, so 2-Minuten-Abschnitten immer eine Erklärung von einer spezifischen Technik, die du anwenden kannst und auf eine beliebige Art und Weise auch kombinieren kannst. Vielleicht zwei Beispiele. Zwei Beispiele einfach nur, um herauszustellen, was das für, ich sag mal, behavioristische Modelle sind, die er da so vorlegt. Das erste Beispiel bezieht sich auf diese Idee von Thinking Fast and Slow. Also auf die Annahme, dass wir als Menschen, ich habe jetzt leider den Autor des Buches nicht mehr im Kopf von Thinking Fast and Slow, aber die Annahme, das kann sein, ja, ich glaube, wie gesagt, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber die Annahme ist ja sozusagen, dass wir dass wir als Menschen wahlweise eine Art haben, eine Art intuitives Denkvermögen, was sofort Reaktionen produziert und auf der anderen Seite eine Art von Slow Thinking, wo wir sozusagen erstmal unsere Kognition aktiv bemühen müssen, um über etwas nachzudenken.
Ja, Daniel Kahneman war der Autor. Ich habe es gerade nochmal.
Vielen Dank für den Nachtrag.
Nachgeschaut. Und ja, genau, das Modell ist mir auch bekannt mit dieser Vorstellung von, das eine machen wir sehr häufig und das andere braucht halt eben seine Zeit auch und ist aber eigentlich, soweit ich mich erinnere, auch das, in Anführungszeichen, bessere, weil wir dann tiefere Entscheidungen treffen können.
Ich weiß nicht, ob man unbedingt besser oder schlechter sagen kann, aber spezifisch ist die Anwendung, um das für die Monetarisierung zu nutzen, eben die, dass man annimmt, wenn ich jetzt, oder so erstmal so rum angefangen, ein Beispiel für Thinking Slow wäre dann irgendwie eine kompliziertere Matheaufgabe, die wir lösen können im Kopf, für die wir aber uns aktiv bemühen müssen und die vielleicht erstmal so dieses, zumindest bei einigen Leuten, die im Kopf rechnen, vielleicht auch nicht so gut sind, diesen Gedanken wachruft von so, oh Gott, jetzt muss ich darüber nachdenken, ja. Und er sagt, Torolf Janström sagt dann hier als Beispiel, nimmt er sowas wie, es ist schwierig, Leuten irgendwie Sachen zu verkaufen oder sie zum Bezahlen zu bringen, wenn sie erstmal aktiv darüber nachdenken müssen. Wenn man sozusagen dieses Slow Thinking aktivieren muss. Wenn man in der Situation ist, dass man zum Beispiel irgendwelche Booster verkauft oder irgendwie sowas und sich dann fragen muss, wie genau würde mir das jetzt nutzen und zu welchem Grade, wenn ich das jetzt kaufen würde? Dann hat man sozusagen schon so einen Slow-Thinking-Prozess und das ist wesentlich schwieriger. Er bringt dann als Beispiel dafür, wie das gut gemacht sein kann, sowas wie Candy Crush, wo sozusagen immer, oder so Temple Run und solche Geschichten, wo dann, wenn du scheiterst, sofort irgendwie aufploppt irgendwie, ja, du kannst es jetzt nochmal versuchen, wenn du jetzt irgendwas von so einer In-Game-Currency verwendest, die dann wiederum durch Echtgeld gekauft werden muss. Ja, sodass du direkt so einen Impuls hast, in dem Moment, in dem du denkst, ach scheiße, jetzt bin ich jetzt gestorben oder das Level habe ich jetzt nicht geschafft, dass es dir sofort sagt, hier, kannst Geld ausgeben und dann kannst du weitermachen, weil das so ein Fast-Thinking-Prozess quasi bedient.
In dem Bereich ist wahrscheinlich auch relativ wichtig, Hürden wie zum Beispiel das Eingeben von Personalausweisdaten zu vermeiden, also irgendeine Art von, du hast quasi deine Kontodaten schon hinterlegt und du musst eigentlich nur noch den Button drücken, weil wenn du noch relativ lange dafür Zeit brauchst, dann gäbe es ja potenziell die Chance, dass du auch nochmal ein zweites Mal drüber nachdenkst oder es auch einfach vergisst. Zumindest geht mir das immer so, wenn mich der PlayStation-Account nach meinen Personaldaten fragt und ich dann währenddessen darüber nachdenke, will ich das jetzt wirklich kaufen? Ja,
aber das
eigentlich
ja,
kann ich es gerade auch lassen.
Das ist ja schon so eine Möglichkeit der Regulierung.
Genau.
Können wir gleich nochmal genauer drauf kommen. Weitere Beispiele für die Tricks, die genutzt werden, ich fand das tatsächlich ganz spannend. Anchoring. Anchoring, sagt er, Anchoring is fun, sagt Torolf Janström hier. Anchoring bedeutet sozusagen, dass wenn wir einen gewissen Wert bemessen, dann brauchen wir immer einen Anker, um den Wert im Vergleich zu anderen Werten zu setzen. Ja, also einen ökonomischen Wert, einen Geldbetrag beispielsweise. Und er sagt, dass es wichtig ist, dass wir sozusagen, wir können, wenn wir am Anfang diesen Impuls geben, als Entwickler jetzt, am Anfang diesen Impuls geben zu sagen, kaufe dies, für 50 Euro kannst du jetzt das und das kaufen, ja, dann hat man sozusagen erstmal so ein Anchor, so ein Anker gesetzt, das und das ist 50 Euro wert, und wenn man dann einige Sessions später das nochmal anbietet, aber dann für 5 Euro, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute es kaufen, viel höher, weil sie dann denken, ach guck mal, das war ja vorher, waren es ja 50 und jetzt ist es ja ein gutes Angebot, jetzt ist es ja günstig. Ja? Das ist so eine Möglichkeit des Anchoring, wie man Leute ja eben dann dazu bekommen kann, Sachen erstmal aktiv höher zu bewerten. Also er weist auch darauf hin, man braucht tatsächlich eine Ingame-Ökonomie, die es rechtfertigt, gerne weit über 1000 Euro zu investieren, weil man dann sozusagen wieder mit Angeboten und sowas Leute locken kann. Und dann zu sagen, guck mal, das kostet eigentlich 500 Euro, aber du kannst jetzt auch diesen ganzen Batzen Currency und sowas für 250 irgendwie ausnahmsweise bekommen. So, ne? Das Ganze gekoppelt idealerweise an so Limited Offers. Er hat da dieses Beispiel benutzt, ich weiß jetzt nicht, aus welchem Spiel das war, wo dann so ein Goblin mit so einer Uhr, die so hin und her schwingt und die so runtertickt und man dann sieht, so wie die Sekunden verstreichen, die das Angebot noch dauert. Auch das ist sozusagen etwas, was so ein Fast-Thinking-Prozess initiieren kann.
Ja, das sind ja so ein bisschen die klassischen Beispiele, die wir auch aus dem Supermarkt kennen, wo dann irgendwie steht, früher 20 Euro, jetzt nur noch 5 Euro, wo man sich manchmal fragt, wann hat das jemals 20 Euro gekostet? Und auch so diese Taktik, dass du auch höherpreisige Produkte neben, also dass du quasi staffelst und dann sagst, dazwischen ist quasi dann irgendwie das Mittelprodukt. Und die anderen zwei Produkte willst du oder musst du gar nicht verkaufen, sondern es geht eigentlich nur darum zu zeigen, okay, es gibt ein teureres Produkt und es gibt das billigere Produkt, damit sich der Kunde dann für das mittlere entscheidet.
Ja, das ist dann auch so eine Ankertechnik. Noch bevor wir dann uns in Richtung Regulierungsmöglichkeiten begeben, weil das ist auch noch eine wichtige Sache, die oder eine Sache, die mir aufgefallen ist. In dem Vortrag hat Jernström auch erzählt, dass also es eine wichtige Angelegenheit sei, es ist sozusagen ein oberstes Prinzip, dass es als sozial akzeptiertes oder als, ich sag mal, Normverhalten innerhalb des Spieles gelten muss, für das Spiel zu bezahlen. Deshalb sei es unheimlich wichtig, dass wenn jemand für das Spiel bezahlt, wenn man zum Beispiel so eine Art Clan hat in dem Spiel und dann jemand Geld bezahlt, dann muss sozusagen, das muss dann gebroadcastet werden, sodass alle anderen das mitbekommen. Oder auch wenn jemand irgendwie eine Lootbox öffnet und kriegt irgendein Legendary Item oder sowas, muss das möglichst an alle anderen herangetragen werden, sodass klar ist, es ist eigentlich das Standardverhalten. Ja? Man sollte, er sagte in dem Vortrag, man sollte niemals sagen, dass irgendwie eigentlich ja nur ein kleiner Teil der Spielerbasis bezahlt, sondern die meisten Leute es kostenfrei spielen. Er sagte, that is poison. Sondern es muss tatsächlich als Standardverhalten gelten, dass man ja Geld bezahlt.
Ja gut, das ist ja nachvollziehbar, weil wenn es nicht transparent ist, wer wie was zahlt, dann ist halt wahrscheinlich häufig der Vorwurf, ja, du hast bestimmt dafür bezahlt und so, aber ich weiß es nicht. Und wenn es halt irgendwie gang und gäbe ist, dann kann das ja sogar positiv wirken im Sinne von, hey, cool, der hat für unseren Clan, unsere Gilde noch irgendwie das und das ausgegeben. Voll gut.
Das mache ich auch vor allem. Voll gut
von dir. Und das mache ich dann auch, weil wenn der das macht, dann muss ich das ja auch machen, weil sonst ist es ja nicht gut.
Richtig.
So wie ja, man halt beim, weiß ich nicht, bei irgendeinem Mannschaftssport vielleicht auch sagt, hey, was weiß ich, wir gingen zusammen wandern, ich habe ein Zelt gekauft, was bringst du mit?
Ja.
So, willst ja kein Freeloader sein.
Ja, und jetzt haben wir, ich habe auf Twitter vorher eine kleine Umfrage gestartet und habe mich einfach mal erkundigt, was eigentlich so mögliche Regulierungsmechanismen sind. Wir können Regulierungsmechanismen auf einer Basis von zwei Quellen quasi zusammenstellen. Die eine Quelle ist sozusagen diese Twitter-Umfrage, die wir gemacht haben vor der Sendung. Vielen Dank auch schon mal an alle, die daran teilgenommen haben. Es war tatsächlich sehr spannend, eure Vorschläge zu lesen. Werden wir gleich alle durchgehen. Und dann können wir uns auch noch beziehen auf einen Text, einen Artikel von Daniel L. King und Paul H. Delfabro, die 2018 den Text, einen Beitrag veröffentlicht haben, Video Game Monetization, e.g. Lootboxes, A Blueprint for Practical Social Responsibility Measures, und im Zuge dieses Beitrages auch konkrete Maßnahmen vorgeschlagen haben, wie man eben Leute schützen kann vor eben diesen Mechanismen, die Jernström in seinem Vortrag illustriert. Und ich werfe einfach mal den ersten Tweet in die Runde, den wir bekommen haben, von bbrandl-school. Er sagt Folgendes. Zitat: Aus meiner Sicht ist das Looten ein Glücksspiel und Spiele, die das beinhalten, sollten ab 18 Jahren sein. Die Frage, die sich stellt, ist, inwiefern der Staat weiter regulierend eingreifen muss und wenn weiter eingegriffen werden muss, warum dann nicht auch beim Lotto beispielsweise? Zitat Ende. Ich würde jetzt diese Frage nach dem Lotto, wir haben dann auch nochmal kurz über Überraschungseier diskutiert in dem Thread, würde ich jetzt erstmal hinten anstellen und würde sozusagen als Vorschlag erstmal nehmen, den hatten wir nämlich auch schon mal vorgebracht, dass alles, was irgendwie Glücksspielmechanismen beinhaltet, also Lootboxes, grundsätzlich ab 18 sein sollte. Das wäre sozusagen eine Regulierungsmaßnahme.
It's not a Lootbox, it's fun mechanic.
It's a surprise mechanic. Oder
surprise mechanic, wo ihr wieder bei den Überraschungseiern seid.
Ja, genau, also das ist ja das Ding. Oftmals wenden sich ja solche Mechaniken dann spezifisch auch an Minderjährige. Das Überraschungsei ist dabei der Prototyp, das haben wir schon mal diskutiert, und ob dieser Vergleich valide ist oder nicht. Und genau, der erste Vorschlag wäre quasi, dass bei einer USK-Einstufung, das liegt aber dann, wie gesagt, das liegt tatsächlich in den Händen der USK, wobei die Regierung sicherlich auch darauf so ein bisschen einwirken kann und irgendwie sagen kann, so mach das doch mal. Aber tatsächlich ist die USK ja, da muss sie sich an Jugendschutzregulierungen orientieren. Ich weiß nicht, inwiefern sie sich dazu berufen fühlen, das zu tun. Grundsätzlich alle Spiele, die Lootboxes enthalten, dann ab 18 Jahren freizugeben. Dann kann man sagen, es ist Glücksspiel, wir nehmen das ernst. Deshalb, wenn dann ein solcher Titel wie FIFA, nehmen wir mal FIFA Ultimate Team, was ja auch mit solchen Mechaniken arbeitet, müsste dann ab 18 sein. Allerdings bringt das eventuell auch ein Problem mit sich, weil da kommt dann nämlich doch das Lotto ins Spiel, beziehungsweise da kommen dann solche Sachen ins Spiel wie eben Überraschungseier, aber auch solche Sachen wie diese Sammelkartenheftchen, also zum einen Trading Card Games, aber auch diese Heftchen, diese Stickerheftchen, für die du ja auch so Sticker-Packs kaufst, ja? Ja, ob die nicht eigentlich dann auch ab 18 sein müssten und damit würde man den Markt sozusagen erdrosseln, erfolgreich.
Ja, bei diesen Sticker-Heftchen und so weiter gibt es die Auseinandersetzung damit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass es da um quasi Taschengeldpreise geht, also diese Sticker-Heftchen sind nicht besonders teuer, du kannst, weiß ich nicht, oder wenn man jetzt von Stickerheftchen weggeht, Magic-Karten zum Beispiel, kriegst du eine Booster-Packung, kriegst du für circa, ich glaube, 3,50 Euro oder so, je nach Edition auch, aber da bist du halt mit, da kannst du 4 Packungen von kaufen und bist halt bei 20 Euro oder so, und da ist ja auch quasi die, nee, das macht eigentlich keinen Sinn. Aber also im Endeffekt geht es da um nicht so hohe Preise.
Das ist bei Lootboxes ja auch so.
Das sind
auch relativ niedrige Preise meistens.
Ja.
Teilweise sogar unter 1 Euro.
Ja, du kriegst aber halt immerhin bei den Stickerheftchen einen materiellen Wert. Aber ich glaube, der Vergleich hinkt halt so ein bisschen. Deswegen tue ich mich damit gerade so schwer und ich bin mir da auch nicht ganz so genau sicher. Aber das wäre dann die Frage, inwiefern kann man da nicht sagen, naja, es geht aber halt um irgendwie Spielekarten und wenn du die halt kaufst, kannst du die halt notfalls auch noch irgendwie weiterverkaufen, beziehungsweise du hast auch irgendwie was mehr Materielles in der Hand, sodass du irgendwann feststellst, okay, ich habe jetzt auch 20 Karten, das reicht jetzt auch. Während so diese digitalen Produkte ja vielleicht sich auch irgendwie nicht so materiell aufsammeln. Aber theoretisch, ja, muss man fragen, ob man darüber den Markt nicht erdrosselt. Und das andere, was ich gerade dachte, wenn du bei FIFA zum Beispiel sagst, das ist ab 18, ich erinnere mich noch an meine Jugendzeit, wo wir uns auch immer gefragt haben, warum ist denn jetzt bitte dieser Film ab 16 oder 18 oder was auch immer, wo wir dann natürlich die Entscheidungsfindungsprozesse der entsprechenden Gremien nicht kannten, was ja auch teilweise was mit einem Schnitt und so weiter zu tun hat, wo es noch nicht mal die Frage darum geht, ist da jetzt Blut oder nicht drin, aber das ist eine andere Diskussion. Das ist, glaube ich, für viele Spielerinnen dann nicht nachvollziehbar. Warum soll ich denn ein Fußballspiel nicht unter 18 spielen dürfen?
Ja, also die Idee dahinter wäre natürlich, dass idealerweise sich dann EA dazu entschließt zu sagen, okay, dann lagern wir zum Beispiel diese Ultimate Team Mechanik, die mit dem Kauf von Lootboxes einhergeht, aus dem Hauptspiel aus, beispielsweise in eine separate Browser-Anwendung oder eine App oder sowas, die man dann runterladen kann, und damit sozusagen das Spiel für Jugendliche und also für Minderjährige zugänglich macht. Aber ich würde auch sagen, ich bin mir gar nicht so sicher, wenn ich so genauer darüber nachdenke, ob tatsächlich die Ab-18-Idee so gut ist, weil sie dann natürlich auch konsistent auf alles angewendet werden müsste. Insofern kann man vielleicht etwas allgemeiner oder etwas lockerer sagen, dass die Tatsache, dass Glücksspielmechanismen involviert sind, in die Entscheidungsfindung der USK einbezogen werden sollte. Und das kann dann ja bedeuten, dass beispielsweise eine Einschätzung von irgendwie FIFA ab 12 rutscht dann irgendwie auf 16 hoch. Ja, das kann man ja auch transparent kommunizieren und kann sagen, hier, EA, wenn ihr das macht, dann müssen wir das höher einstufen und hätte dadurch einen milderen Effekt, ohne sofort mit dem Hammer alles platt zu machen.
Ja, bei den Magic-Karten ist vielleicht auch nochmal der Unterschied, das ist nicht Teil des Spieles, es ist Teil des Vorbereitung des Spieles und das ist nicht, klar, da gibt es auch so diesen Moment von, ich habe das jetzt gespielt, diese Runde, das war nicht so gut, ich muss mir noch irgendwie ein paar Karten besorgen. Und du kannst bei den Karten, kannst du im Gegensatz zu den Lootboxen, kannst du auch sagen, ich brauche diese und jene Karte und ich kaufe die einfach für 4 Euro. Das wäre vielleicht nochmal der Unterschied, aber ich will ja jetzt auch nicht so lange auf Magic eingehen, nur weil das ja noch die Frage ist, inwiefern unterscheidet sich das und inwiefern wäre das dann auch was, was davon betroffen ist. Und die andere Perspektive wäre noch auf dieser 18er-Einschätzung, wo wir ja eigentlich gerade sind. Das ist natürlich auch ein Anreiz. Also ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite ist halt einfach eine 18er-Kennung ist ein Riegel und der führt dazu, dass du zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du halt mit einem Titel oder Alkohol oder was auch immer, alles, was aber 18 ist, an irgendeine Kasse gehst oder im Online musst du irgendwie deinem Personalausweis ja auch zeigen, aber du wirst quasi nach deinem Alter gefragt und es ist zumindest ein Versuch, Leute davon abzuhalten, das zu kaufen. Also das ist quasi eine harte Barriere. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so ein 18er-Logo für einen 16-Jährigen, nicht alle, aber potenziell zumindest für einen Teil auch etwas, wo man sagen kann, oh, das ist schon cool. Wenn ich das jetzt spiele, dann bin ich schon so ein cooler Typ, der halt Spiele ab 18 spielt.
Das stimmt natürlich. Ich würde tatsächlich aber noch auf deinen ersten Punkt zurückgreifen, weil dieser Vergleich zu Magic kann ja durchaus informativ sein, denn @Jakob9Cop hat getweetet, dass also er sagte erstmal, das müssen ausschließlich kosmetische Güter sein, die in Lootboxes vorkommen. Das wäre eine Regulierungsmaßnahme. Eine andere Regulierungsmaßnahme, er hat 5 Maßnahmen insgesamt genannt. Eine zweite wäre, dass alle Güter, und das hast du gerade erwähnt, die in einer Lootbox verfügbar sind, auch einzeln und direkt erwerbbar sein müssen. Und zwar ohne irgendwie einen Aufpreis von 15 Euro, sagte er. Was natürlich dieser Magic-Logik ja dann entspricht, indem man sagt, ich kann jetzt mich auf dieses Lootbox-Spielchen einlassen, wenn ich das möchte, aber also habt da vielleicht auch gewisse Chancen und habt da gewisse Möglichkeiten, vielleicht auch was zu sparen, wenn ich sehr großes Glück habe. Aber ich kann im Zweifelsfall auch einzeln per Microtransactions solche Dinge erwerben, sodass eben man nicht in der Situation ist. Und das ist ja diese gefährliche Logik, in die man reingeraten kann. Diese Logik von wegen, ich gebe Geld aus für eine Lootbox, weil ich was Gewisses benötige oder nach etwas, um meine Sammlung zu vervollständigen, meinetwegen. Und dann ist das da aber nicht drin. Und dann gebe ich es nochmal aus und denke mir dann so, ach, vielleicht beim nächsten Mal. Ja, so wie das eben dann oftmals bei so einer Spielsucht dann ist. Und dann schraubt sich das da so rein, noch einen Versuch. Und auf einmal sind dann irgendwie 40 Euro für, und das ist jetzt schon niedrig geschätzt, für Lootboxes draufgegangen. Und man hat letztendlich trotzdem nicht das bekommen, was man eigentlich wollte.
Ja, vielleicht wäre auch nochmal eine Diskussion, inwiefern braucht es in manchen Spielen überhaupt Lootboxen? Also, dass man da auch nochmal drauf schaut. Es gibt mir sogar Lootboxen in Just Dance, wo ich immer denke, warum? Und das hält mich zum Beispiel auch davon ab, dieses Spiel irgendwie zu spielen, weil ich dann immer irgendwelche Sequenzen irgendwie von, lass es 10 Sekunden sein, wo dann dieser Kaugummi-Automat, das ist auch irgendwie dann kindlich gemacht, auftaucht, wo du dann quasi Münzen reinwirfst, die du zwar auch durch das Spielen bekommst, die du aber auch zum Beispiel über das Unlimited, Just Dance Unlimited Produkt quasi, was du dann abonnieren musst, wo du 24 Euro für bezahlst, dann bekommst, was ja wieder ein Anreiz ist, dieses Abo abzuschließen.
24 Euro pro Jahr waren das, ne?
Ja, irgendwas um den Dreh rum. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ist auch egal, was es jetzt genau kostet. Aber das ist zum Beispiel was, wo ich sagen würde, da tut die Lootbox auch dem Spiel eigentlich nicht gut, weil das hält mich davon ab, das eigentliche Spiel zu spielen, weil immer diese Sequenz auftaucht. So, also ich finde, man muss auch ein Stück weit begründen können, das ist jetzt keine Regulierung, aber quasi eine Anforderung an Leute, die Spiele machen, warum muss das jetzt ausgerechnet da noch drin sein? Also, dass es sich dann wenigstens in das Spiel einfügt, im Sinne von, es ist ein kompetitiver Shooter zum Beispiel und in den Lootboxen gibt es einfach eine Verteilung von, was weiß ich, bestimmten Waffen oder was auch immer, die du halt bekommen kannst, was dann so ein bisschen das Spiel auch vielleicht noch mal ein bisschen dynamischer macht, weil plötzlich jemand, der noch nicht so gut ist, aber halt eine tolle Waffe bekommt. Und dann hat der halt eine Chance aufzuleveln.
Also zu dem audiovisuellen Design, das ist auch ein Aspekt, den King und Del Fabro in ihrem Artikel ansprechen. Sie sprechen da vom Audiovisual Design of Lootbox Opening. Es ist tatsächlich ja so, dass das Öffnen einer Lootbox etwas Verführerisches haben soll. In dem Sinne, wie es beispielsweise, wie du erwähntest, in Just Dance in einer Art von Kaugummi-Automat-Ästhetik gestaltet ist. Spezifisch so, dass es Kinder anspricht. Auch was The Elder Scrolls Blades zum Beispiel ja gemacht hat und dafür auch kritisiert wurde, ist, dass du sozusagen dann Schatztruhen bekommst, die nach einer gewissen Zeit dann auch verfallen, beziehungsweise derer du dich entledigen musst, weil dein Inventar zu voll wird, die du dann öffnen kannst, indem du tatsächlich sozusagen Schlüssel kaufst. Ja? Dass du das Gefühl hast, du besitzt diese Box eigentlich schon, musst aber dann noch was investieren, um sie zu öffnen. Das ist sozusagen dann so diese harte Grenze der Gemeinheit, Leuten das so vor die Augen zu halten. Und dazu gehören dann auch solche Dinge, wie wenn wir an Call of Duty denken. Ich weiß nicht genau, welches das war. Call of Duty, welches diese Dynamik einführt oder diese Mechanik einführte, dass wenn du eine Lootbox kaufst, bist du sozusagen in so einer Player-Lounge eigentlich. Und dann kommt die Lootbox sozusagen vom Himmel und knallt vor dir auf den Boden und dann öffnest du sie und alle anderen können auch sehen, dass du diese Lootbox gerade öffnest und können auch sehen, was drin ist. Dass man sozusagen eine Art von Lootbox-Opening-Voyeurismus quasi damit erzeugt, der ja sich hineinzieht bis in komplett eigene Video- und Streaming-Formate. Denken wir an sowas wie in Hearthstone von Blizzard, wo es eigentlich zum Standard gehört, dass Leute irgendwelche Videos davon hochladen, wie sie dann 50 Card Packs für Hearthstone kaufen und dann das öffnen. Vor laufender Kamera quasi und die Leute dann irgendwie darüber mitdiskutieren, wie toll das jetzt war und sowas.
Ja, gut, das ist ja das klassische Unboxing-Video, aber quasi auf den Spielebereich übertragen im Sinne von, du kannst dann miterleben, wie jemand was aus einer Kiste holt. Das ist ja schon.
Vor allem auf den Glücksspielebereich.
Auf den Glücksspielebereich. Ich find's eigentlich gerade ganz schade, weil ich bin gerade schon in so einer, so nicht stoischen, aber quasi in meiner Paralyse schon fast wieder im Bereich Lootbox gelandet, dass ich schon merke, wie mich das nervt und anstrengt. Jetzt fehlt uns natürlich irgendwie unsere Co-Moderatorin Tascha, die ja meinte, dass sie Lootboxes mag.
Das stimmt, ja.
Die könnte jetzt vielleicht natürlich wunderschön irgendwie sagen, ja, und das ist auch irgendwie toll, wenn ich das öffne. Aber wir können ja versuchen, das auch so ein Stück weit, auch wenn wir jetzt über die Regulierung sprechen, das auch nachzuvollziehen über halt diese Punkte. Das ist zum Beispiel ja, wenn das andere auch sehen, das ist zum Beispiel vielleicht auch ein toller Moment. Es ist ja auch wie, wenn du Geschenke bekommst, dass du etwas auspackst und andere können sagen, ah, was ist es denn? Das ist ja toll. Das hätte ich gerne auch.
Ja, ja, und das ist ja genau das Ding, worüber wir sprechen. Also ich glaube, unabhängig davon, ob man das gut findet oder nicht, muss man, glaube ich, eingestehen, das ist eine Dynamik, die so spezifisch implementiert ist, um andere Personen dazu zu verleiten, auch Geld zu investieren. Ja, das ist ja so dieser Gedanke, den hier Jernström auch geäußert hat, dass andere Leute mitbekommen sollen, idealerweise, wenn was bezahlt wird. Das ist natürlich dann toll, vor allem, wenn das dann noch so ein ästhetisches Ereignis ist. Aber gerade das ist ja das Problem, dass man sich dann eben solcher Dynamiken bedient und vor allem auch unreguliert solcher Dynamiken bedienen kann. Also man könnte dann eben darüber sprechen, ob man nicht irgendwie sowas, also ob man nicht einfach, man könnte dann einer externen Regulierung rangehen und könnte sagen, Lootboxes müssen zum Beispiel, das ist, finde ich, einen ganz interessanten Gedanken, wenn ich jetzt mal, jetzt vermische ich mal so die unterschiedlichen Quellen so ein bisschen. Man könnte es ja so machen, dass man sagt, Lootboxes werden nicht, überhaupt gar nicht erst im Spiel gekauft, sondern in einer externen Anwendung, beispielsweise über den Browser oder sowas, ja, und wenn es eine Virtual Currency gibt, dann kann man die über den Browser kaufen, aber nicht im Spiel direkt, sodass keine Werbung dafür direkt im Spiel ist. Das ist dann sozusagen schon mal eine Möglichkeit der Regulierung und wenn man sie öffnet, dann muss das jetzt auch nicht jeder wissen, ja, man könnte dann sagen, also das darf nicht an irgendwie alle Personen in dem Spiel irgendwie herangetragen werden, so ostentativ, weil es eben dann eine Möglichkeit von, also das, weil dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass irgendwie auch vulnerable Individuen damit erreicht werden, die dann dieser Verführung erliegen können.
Ich mache jetzt mal was Interessantes.
Ja.
Warum ist das ein Problem? Warum wollen wir überhaupt Regulierung? Wenn wir über Regulierung sprechen, sprechen wir nicht eigentlich von, wenn wir dieses Ab-18er-Ding zumindest bedenken und auch ansonsten bei Kindern und Jugendlichen müsste man auch sagen, naja, es gibt Eltern, die, also ich mache jetzt absichtlich natürlich den Advokat des Teufels, aber um ein bisschen hier Maggi in die Suppe zu bringen, ein bisschen Salz in die Suppe, bevor wir uns gegenseitig unsere Positionen bestätigen. Wir sprechen von Personen, die sind in der Lage, eine 500-Euro-Konsole potenziell zu kaufen. Die sind erwachsen, die sollten doch in der Lage sein zu entscheiden, spiele ich dieses Spiel oder nicht? Entscheide ich mich dafür, was weiß ich, Overwatch oder was auch immer, Fortnite oder ähnliches zu spielen oder eben nicht?
Ja, hier bringe ich mal kurz nochmal bbrandl-school mit ein, der folgendes an uns getweetet hat. Er sagt, Zitat, ein polemischer Gedanke. Kinder bis 18, also voller Geschäftsfähigkeit, sollten wenig Kapital zur freien Verfügung haben. Erwachsene, also 18 plus, sollten genug Intellekt haben, um zu wissen, was das bedeutet. Das heißt, jeder ist selber schuld, wenn er sein Geld für Schwachsinn ausgibt.
Zitat Ende. Und habe ich nicht auch ein Recht, mein Geld für Schwachsinn auszugeben? Habe ich nicht quasi volles Recht, mich Freitagabend quasi mit, also sagt kein Mensch was dagegen, ich gehe Freitagabend in eine Kneipe und hau 100 Euro auf den Tisch. Da kommt niemand und sagt, ja, also wir müssen schon aufpassen, dass Leute, die irgendwie vulnerabel sind, weil sie sind leicht angetrunken, dann noch irgendwie in die nächste Kneipe, müsste da nicht eigentlich der Kneipenwirt sagen, hier, du hast zu viel, müsste es da nicht auch Regulierungen geben? Also jetzt einfach mal ein bisschen polemisch aus der anderen Perspektive reingeworfen. Inwiefern ist es überhaupt legitim, bei erwachsenen Personen zu sagen, es muss die und die und die und die Barriere geben, wo dann Leute sagen, ja, ich kaufe das trotzdem, mach halt so viele Barrieren auf, wie du willst. Ich bin da so interessiert dran, das nervt mich im Endeffekt, du klaust mir im Endeffekt Lebenszeit, aber ich werde es trotzdem kaufen. Und ich finde es nicht okay, dass du mich quasi entmündigst, indem du versuchst, solche Dinge dazwischen zu schieben, weil du mir nicht zutraust, dass ich mit meinem Geld ordentlich umgehen kann.
Ja, ich würde zustimmen. Also es muss natürlich immer ein Kompromiss sein, auf der einen Seite zwischen der Möglichkeit, der Freiheit, dass du mit deinem Geld tun kannst, was du möchtest. Ja, ich habe das ja nicht zu entscheiden, ob man jetzt eine Lootbox kauft oder nicht. Auf der anderen Seite aber auch, dass man die Möglichkeit hat, diese Entscheidung so frei als möglich zu treffen. Ich glaube, dass insofern die Regulierung Sinn macht, dass sie, wenn wir nochmal auf diesen Gedanken des Fast Thinking und Slow Thinking zurückkommen und ihn sozusagen gegen die Lootbox wenden, dass diese Regulierungsmechanismen im Grunde dafür dienen, dass man eher ein Slow Thinking aktiviert, damit eher eine kognitive Auseinandersetzung. Beispielsweise, wenn King und Delpha Bro vorschlagen, dass es einen Two-Step-Purchase-Process geben muss, wo man einfach nur diese Meldung bekommt, hier, gib doch dann, wenn du diesen Kauf wirklich tätigen willst, dann gib bitte dein Passwort nochmal ein. Dadurch hat man dann einen Impuls der Entschleunigung. Weil es ist ja nun mal so, dass auf der einen Seite, muss man irgendwie Leuten die Autonomie zugestehen, ihr Geld auch für Lootboxes auszugeben. Auf der anderen Seite gibt es ja aber auch einen Zugriff auf die Autonomie der Personen durch eben solche behavioristischen Modelle, die dann sowas machen wie Jaron Strim es beispielsweise erwähnte in einem Titel, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß. Der Loop, der zentrale Gameplay-Loop, muss immer durch den Store gehen. Also du hast die Situation, dass wenn du im Spiel scheiterst, kannst du danach deinen Charakter aufleveln, kommst automatisch aber bei dem Aufleveln in den Store, wo dann mit eine Kaufoption integriert ist und dann wieder zurück ins Spiel und wieder in den Store. Ja, also es sind ja solche Mechanismen, die angewandt werden und die ja auch ein Zugriff auf die Autonomie der Person sind. Also die Regulierung, eine staatliche Regulierung ist nicht der einzige Zugriff auf die Autonomie des Individuums.
Ja, und im schlimmsten Fall kann man sich das dann so ein bisschen visualisieren, als auch wenn das, glaube ich, nicht stimmt, weil das in den Höllenkreisen sind, glaube ich, unterschiedliche Typen von bösen Menschen, aber wenn man sich das so vorstellt, 7. Höllenkreis, 8. Höllenkreis, so du schraubst dich gegebenenfalls ja auch in einen finanziellen Ruin, weil du immer mehr und immer mehr und immer mehr Geld ausgibst und nicht mehr drüber nachdenkst. Was ich aber noch ganz spannend finden würde, wäre das auch nochmal von der anderen Seite auszudenken, was sind eigentlich vielleicht so 10 Tipps, die man Leuten an die Hand geben kann, um sich gegen Lootboxen und anderes Whaling zu wehren. Mir würde da nämlich zum Beispiel auch einfallen, das, was ich ganz gerne mache, auch um so, wie sagt man, so ein Shopping-Spree quasi zu verhindern. Also man hat das ja manchmal auch, dass man irgendwie in der Stadt unterwegs ist und dann kauft man halt irgendwie da, weiß ich nicht, ein Sliverin-Glas und da noch irgendwie ein Comic und da noch irgendwie, weiß ich nicht, denkt man sich, ah, ich brauche noch eine neue Hose und auf einmal kommst du irgendwie zu Hause an und denkst dir, habe ich gerade 200 Euro ausgegeben? Habe ich an meinem Geburtstag mal gemacht. War schön. Aber ich habe zum Beispiel die die Taktik mittlerweile, dass ich mein Gehalt auf ein Sparkonto tue und dann zum Beispiel auch merke, okay, ich habe jetzt irgendwie, was weiß ich, ich habe halt 100 Euro dann auf meinem Konto und dann sagt es mir dann auch irgendwann, hier, Sie haben nur noch 20 Euro auf dem Konto, Sie können keine 50 Euro mehr abheben, was mich davon abhält, einfach mal mein komplettes Konto an einem Wochenende leer zu räumen, was ich jetzt eh nicht tun würde, aber das ist so eine Taktik, die ich noch zusätzlich fahre, um halt nicht irgendwie in so ein, wo ist eigentlich mein ganzes Geld hin? Und das könnte man ja auch bei Lootboxen machen, dass man halt sagt, man hat zum Beispiel es gibt ja auch diese Gutscheinkarten, die du kaufen kannst. Ich habe im PS Plus Store halt, nicht im PS Plus, im PS Store halt irgendwie ein Guthaben von 20 Euro oder so und die gebe ich halt für meine Lootboxen aus, weil das ist halt das, was ich gerne monatlich dafür ausgeben möchte, aber darüber halt hinaus nicht. Das gibt es ja auch mittlerweile bei so Social Media Geschichten, dass du bei Instagram sagen kannst, hier, sag mir bitte, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde am Tag auf Instagram verbracht habe, dass es halt dir einen Hinweis gibt, hey, du verbringst gerade ganz viel Zeit auf Instagram, geh doch mal irgendwie arbeiten.
Ja, wir sind hier im ganz wichtigen Feld der Transparenz und des Feedbacks. Ich finde tatsächlich zum Beispiel, um jetzt mal was jenseits der Lootbox als Beispiel zu nehmen, weil du gerade von deinem Shopping-Spree hin und wieder mal in der Stadt erzählt hast.
Was ist hier hin und wieder mal? Das habe ich jetzt einmal gemacht.
Ja, das wollte ich dir jetzt damit nicht unterstellen, von einem Shopping-Spree.
Ich hatte Geburtstag und habe Geburtstagsgeld bekommen.
Ich schelte dich auch überhaupt nicht. Oder kritisiere dich auch überhaupt nicht dafür. Aber mein Gedanke war einfach ging Richtung Kreditkarten. Ich weiß, es ist natürlich, das ist vielleicht auch eine spezifische deutsche Angelegenheit irgendwie. Deutschland ist ja eine starke Bargeldnation tatsächlich irgendwie noch, wohingegen in so ziemlich allen anderen Ländern die Kreditkarte eine sehr große Relevanz hat. Und für mich ist es so ein Ding, ich habe keine Kreditkarte. Ich hatte mal eine, so eine Prepaid-Kreditkarte für Auslandsaufenthalte. Mittlerweile hat sich das jetzt nicht mehr so gelohnt, deshalb habe ich sie eingestellt. Aber ich wurde neulich mal gefragt, bei der Bank meines Vertrauens, wollen Sie denn nicht eine Kreditkarte haben? Da habe ich gefragt, warum sollte ich jetzt eine Kreditkarte haben? Was würde das bedeuten? Was wären das für Vorteile? Und letztendlich habe ich das Gefühl, dass bei der Kreditkarte für mich besteht da das Risiko. Ich habe keine Kaufsüchte oder irgendwie eine Spielsucht oder sowas überhaupt nicht. Aber für mich besteht das Risiko, dass man dann ein gewisses Budget hat und dass man dann damit einfach einkauft. Die Transaktion wird unsichtbar und dann wird ja erst dann am Ende des Monats das, was du ausgegeben hast von deiner Kreditkarte, auf einen Schlag vom Konto abgebucht. Ja, sodass du also nicht diesen Prozess hast, dass du merkst, okay, es wird weniger und weniger und weniger und jetzt habe ich noch so viel, sondern es wird einfach ein bisschen undurchsichtig. Und ich glaube,
du musst es dann im Endeffekt selber mitrechnen.
Ja, du hast dann die Situation, dass du natürlich kannst du dann sagen, ich stelle jetzt alle meine Käufe auf die Kreditkarte um.
Wie soll ich das tun?
Weil dann habe ich natürlich auch wiederum eine Transparenz, weil ich dann sehe, wie viel es ist. Aber ich habe sowieso ja alle Einkäufe und alle Eingänge und Ausgänge über mein reguläres Bankkonto. Deshalb ist die Kreditkarte für mich eine unnötige Verkomplizierung meiner Transaktionsverhältnisse.
Kreditkarte ist für mich was, wo ich sagen würde, mache ich nicht, weil das ja auch mit einem gewissen Dispo einhergeht. Im Sinne von, du kannst halt auch, glaube ich, halt sagen, okay, bin halt mit meiner Kreditkarte mit 1.000 Euro minus. Und das muss ich dann irgendwie zurückzahlen oder so. Ich weiß nicht, wie Kreditkarten genau funktionieren.
Du gibst dann deine 2.000 Euro aus, die du beispielsweise auf der Kreditkarte hast. Und dann wird es von deinem Bankkonto weggesaugt auf einen Schlag sozusagen. Und dann landet dein Bankkonto im Zweifelsfall halt eben radikal im Minus. Das wäre schon möglich.
Ja, aber auch selbst das habe ich noch nicht mal mehr. Ich hatte zwar mal ein Dispo, aber das hat genau dazu geführt, dass ich halt dachte, okay, das war halt zu Studizeiten, wo dann halt auch sowas dazu kam wie, okay, ich habe ja noch ein Dispo, ich gehe jetzt nochmal im Tegut normal einkaufen und halt nicht wie Monate vorher, wo ich halt immer gesagt habe, okay, ich habe jetzt noch irgendwie 50 Euro, es ist noch eine Woche lang Monat da, ich kaufe jetzt halt nur Nudeln und dann kommst du halt ganz schnell auch irgendwie, dadurch, dass das jeden Monat sich dann quasi addiert, war ich dann irgendwann auch mit 1.000 Euro im Minus und die hatte ich dann halt auch immer im Minus und dann bin ich am Anfang des Monats irgendwie immer so halb so an den Null wieder angekommen über mein Gehalt und habe mich immer gefreut, aber dann ist das quasi, im Endeffekt war das so ein bisschen so, als hätte ich jeden Monat einfach mein Gehalt, aber quasi immer minusmäßig. Ja. Das hat sich quasi jeden Monat verschoben, weil ich habe ja das was ich ausgegeben habe, schon auch wieder gehabt, aber halt immer im Minusbereich.
Ja, immer mit irgendwie Zahlungen an die Bank natürlich damit auch verbunden. Ne?
Das ist ja auch noch, aber lass uns mal nicht so viel über Bank und über persönliche Finanzen sprechen, sondern Transparenz, was ich relativ gut finde, was nämlich bei mir auch dazu führt, dass ich viele Spiele meide, im Sinne von, ich komme gar nicht erst in den Moment, dass ich es anfange, weil eigentlich, wenn du so ein Spiel anfängst, was dich durch so einen Store-Loop durchjagt, bist du ja eigentlich schon mit einem Bein quasi in der Falle, in der Bärenfalle bist du quasi schon reingetreten, sie haben dich schon so ein bisschen geankert.
Wenn ich dazu kurz einen Gedanken von Jernström einwerfen darf, die Idee ist oftmals dahinter zu sagen, man muss am Anfang einen starken Kaufimpuls setzen, sodass Leute tatsächlich erstmal so, also Geld für einen Free-to-Play-Titel auszugeben, ist erstmal wie so eine Mauer, sagt er, die durchbrochen werden muss. Und wenn man dann einmal was ausgegeben hat, und sei es ganz am Anfang, einen mini-kleinen Betrag, ist man danach umso eher geneigt, wieder was auszugeben, weil man es ja schon mal gemacht hat.
Ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen diese Perspektive. Das funktioniert ja auch andersrum, positiv zum Beispiel, dass wenn du zu BIP läufst, du hast bereits den Aufwand betrieben, zu BIP zu laufen. Das heißt, es wird wahrscheinlicher sein, dass du auch in der BIP wirklich was arbeitest, weil du vorher schon was investiert hast. Also das ist so ein klassisches Modell, was man aber in beide Richtungen nutzen kann, im Sinne von, ich habe jetzt hier schon was dafür getan, mache ich jetzt noch mehr dafür. Aber das kann man natürlich auch ausnutzen für, ich habe jetzt schon 10 Euro investiert, die sind ja dann weg, wenn ich das nicht nochmal spiele, dann gebe ich nochmal 5 Euro aus.
Richtig.
Weil sonst waren ja die 10 Euro, sind es, aber das ist halt so ein Fool's Price. Aber das zeigt natürlich auch, warum dann halt viele Titel einfach Free-to-Play sind. Wobei für Apex Legends musste ich irgendwie 90 Cent ausgeben für die Installation, seltsamerweise. Keine Ahnung warum.
Hat das kein PS Plus vielleicht? Kann das sein?
Ja.
Okay, das wäre möglich, dass das damit irgendwie zusammenhängt.
Genau, aber das ist halt das Ding. Aber die Transparenz im Sinne von In-App-Käufe und so weiter, wie es das im App-Store gibt, das ist für mich immer so der erste Klick, beziehungsweise die erste Aktion, runterscrollen und zu gucken, okay, gibt es irgendwelche Premium-Bundles, Abos oder andere Geschichten, wo ich dann sage, nee, danke. Wo ich ja auch dann die Frage stellen muss, inwiefern braucht es die Regulierung und inwiefern schaffen wir es nicht eigentlich, solche Spiele so zu bashen und zu kritisieren, dass Leute halt sagen, hier komm, geh mir weg mit Star Wars Gamblefront.
Ich will auch nochmal bei dieser Transparenz bleiben, weil es gibt da noch einige Vorschläge, unter anderem auch von @JakobNeinkop, der sagt, also der Inhalt sollte transparent sein von Lootboxes und es sollte vor allem auch eine transparente Wahrscheinlichkeit geben, sodass man, das ist in China zum Beispiel Standard, dass sozusagen Spieleentwickler müssen transparent darlegen, wie wahrscheinlich es ist, dass man du cremst dich gerade nochmal hier mit Pferdesalbe ein.
Es reibt sich mit der Lotion ein. Ich habe den Film immer noch nicht gesehen.
Dass du sozusagen eine Wahrscheinlichkeit angezeigt bekommst, wie wahrscheinlich ist es, dass du ein Legendary-Item oder irgendwie sowas bekommst. Auch weitere Vorschläge von King und Delpha Brew, auch die mit Transparenz zusammenhängen, das sind viele, sind zum Beispiel solche Sachen wie, wenn du eine virtuelle Währung hast, die oftmals eingeführt wird. Kristalle, Goldmünzen, ja, wie bei Wizards Unite zum Beispiel. Dann sollte es so sein, wäre es eine Regulierungsmöglichkeit, dass man festlegt, kann man gerne machen, aber dann muss irgendwie in Klammern dahinter noch der reale Preis in der echten Währung stehen. Einfach damit man nicht aus dem Auge verliert, wie viel Geld man eigentlich ausgibt. Eben nicht 500 Diamanten, sondern vielleicht 2,50 Euro. Ja? Das macht dann eben doch auch nochmal einen Unterschied in der Transparenz. Ich schaue gerade noch mal kurz durch, weil ich habe hier so eine ganze Liste ja mit Vorschlägen, was noch mit Transparenz zusammenhängt.
Ja, 500 Diamanten oder der Klassiker, 2 Wertbons für ein Essen auf dem Jahrmarkt.
Auch Transparenz, du hast vorhin von Instagram gesprochen und davon, dass es da die Möglichkeit gibt, dass man angezeigt bekommt, hier, du bist jetzt seit einer Stunde auf Instagram, besorg dir mal ein Leben. es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sagen könnte, sie beschreiben es hier so, oh Gott, die Liste ist so lang, ich habe keine Übersicht. Sie beschreiben es so im Grunde, dass man eine regelmäßige Übersicht über die Ausgaben bekommen könnte. Das beispielsweise kann man das als E-Mail machen oder als Notification im Spiel. Dass man zum Beispiel sagt, wäre eine Regulierungsmaßnahme, Spiele, die Lootboxes verwenden oder virtuelle Währungen verwenden, müssen einmal im Monat ihre Spieler darüber informieren, wie viel Geld sie ausgegeben haben ganz transparent einfach einmal machen, weil, genau, Access to Records of In-Game Spending wäre das. Was man auch machen kann, daran anschließend, ist natürlich, sich selbst Limits zu setzen. Man könnte auch sagen, Spiele, die Lootboxes beinhalten, sollen als Regulierungsmaßnahme die Möglichkeit anbieten, dass man zum Beispiel ganz radikal sagt, ich deaktiviere das komplett, sodass ich gar nicht erst sehe, dass da irgendwelche Lootboxes im Spiel sind. Ja? Sodass ich sagen kann, nö, ich schalte das einfach aus, weil ich will sowieso nichts damit zu tun haben. Macht die Sache natürlich höchst unprofitabel für Entwickler. Mildere Version wäre sowas wie, ich kann sagen, dass wenn ich jetzt irgendwie 5 Euro ausgegeben habe, dass dann automatisch irgendwie so ein Block kommt und es sich erst wieder nach einem Monat oder so freischaltet. Oder, was auch möglich wäre, ist, dass man sagt, man macht so eine Regulierung wie, wenn Spieleentwickler Lootboxes verwenden, dann muss nach einer getätigten Transaktion müssen 30 Minuten vergehen, bevor die nächste Transaktion stattfinden kann. Zum Beispiel. Eben um diesen,
ja,
diese Steigerung, dieses Spiraling out of control zu verhindern.
Das macht mich aber alles irgendwie nicht glücklich. Weil, ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich so eine Lootbox sehe, zum Beispiel bei Just Dance, das ist nämlich das einzige Spiel, wo Lootboxes drin vorkommen, das ich kenne. Alle anderen habe ich bis jetzt, okay, Apex Legends halt auch, aber da kriegt man die ja auch teilweise irgendwie so vorgeworfen, damit man es schon mal gesehen hat. Bei Just Dance ja auch, ich gebe da ja kein Geld für aus. Also jenseits des Abos für die Songs. Aber ich finde, das ist schon immer so eine Beleidigung auch.
Ich verstehe jetzt gerade nicht dein Argument. Du hast eigentlich angefangen, was war jetzt dein Argument gerade?
Das ist kein Argument, sondern das ist ein Hinweis darauf, ich fühle mich als Spieler bzw. als Kunde von einem Unternehmen, wenn mir so eine Lootbox vor die Nase setzt, und das ist jetzt kein Argument für, man sollte es ausschalten, sondern es ist im Endeffekt schon immer so ein Keinsmal eines Spieles, wenn es sowas in jeglicher Form, ob du das irgendwie außerhalb des Spiels mit irgendeiner Plattform, mit irgendeiner Art von, du kannst es an- und ausschalten, dass es angezeigt wird, wenn das in dem Spiel drin ist, dann ist es eigentlich schon immer ein, für mich, entweder ein absolutes No-Go oder halt ein großes Manko, wo ich halt sage, was soll der Quatsch? So, ich bin doch nicht bescheuert. So, ich bin auch keine 5 und ich bin auch nicht irgendwie euer Whale, sondern ich bin euer Kunde und ich möchte gerne ein Produkt kaufen, was nicht daran interessiert ist, mich einfach auszusaugen, wie irgendwie so eine Milchkuh. Ich bin Veganer, also dementsprechend das Beispiel mit der Milchkuh ist Quatsch. Also nicht im Sinne, bei Milchkühen darf man das machen. Das ist jetzt nicht meine Position.
Ja, ja, ich verstehe schon.
Ja, bevor mich irgendwelche veganen Gruppen jetzt irgendwie durch die Stadt treiben. Super, jetzt machen sie wahrscheinlich wirklich, weil ich sie als treibende Gruppen, nein.
Meandernde Veganer.
Ja gut, es gibt auch solche Leute, von denen distanziere ich mich auch gerne jederzeit. Aber um da nicht rumzurammeln, sondern wie gesagt, das ist halt so, da fühle ich mich schon irgendwie schlecht behandelt. So, dann das sind auch keine, da habe ich keine gute Kundenbeziehung zu dem Unternehmen.
Natürlich.
Also Ubisoft mit seiner blöden Lootbox in Just Dance wird bei mir nie die Hochwertigkeit eines Dance Revolutions haben. Gut, andere Zeit, aber im Sinne von, es wird nie für mich ein 100% Spiel sein, auch wenn ich Tanzspiele sehr mag.
Ja, also ich finde es deshalb auch umso wichtiger, dass Glücksspiel, also enthält Glücksspiel, mit angezeigt wird, wenn es darum geht. Es gibt ja schon diese, im App Store beispielsweise bekommt man ja angezeigt In-Game Purchases oder In-Game Transactions oder In-App Purchases. IAPs, habe ich jetzt auch erst gelernt. Dann ist es natürlich wichtig, das transparent zu kommunizieren, bevor man sowas runterlädt. Denn ich denke hier vor allem auch an wirklich diese, ja, ich denke an vulnerable Individuen. Ich denke daran, dass Leute irgendwie in der Situation sind, und das muss man berücksichtigen. Gab es eine Erzählung, die in der Jimquisition dann vorkam, dass Leute ja auch sagen, okay, ich weiß, ich habe ein Problem mit Spielsucht. Das fällt mir schwer. Und deshalb begebe ich mich irgendwie auch in den, also ich bin aber trotzdem ein Freund digitaler Spiele und möchte mich gerne in diesem Spektrum digitaler Spiele sicher fühlen. Jetzt ist es aber so, dass zunehmend immer mehr Spiele auf solche Lootbox-Dynamiken und Gambling-Mechanics quasi zurückgreifen. Und damit werden natürlich Leute eingeholt von solchen Sachen, die sich dann möglicherweise auch vertrieben fühlen, weil sie in der Situation sind, dass sie eben nicht mehr, was weiß ich was, Call of Duty oder Battlefield oder was auch immer spielen können oder FIFA meinetwegen, was ihnen eigentlich irgendwie eine Bestätigung gegeben hat. Ja? Also und irgendwie eine also doch auch Kraft gegeben hat und ein leidenschaftliches Hobby ist. Und dann auf einmal ist es so, dass mehr und mehr das irgendwie vordringt und immer mehr Teile des Marktes in sich aufsaugt. Das ist schon ein Problem. Und deshalb finde ich tatsächlich auch Regulierungsmaßnahmen. Ich würde jetzt nicht, man muss jetzt nicht, um das vielleicht nochmal auf so ein bisschen so jetzt die Pointe zu kommen. Man muss jetzt nicht in die Situation sich so, oder man muss es jetzt nicht so machen, dass man, wie gesagt, mit einem großen Hammer die komplette Lootbox-Nutzung hier zermatscht und irgendwie sagt, das geht alles gar nicht. Oder Lootbox einfach komplett verbieten, das ist ja auch nicht der Sinn dieser Regulierung. Aber dass man eben diese Barrieren einzieht, um Leuten eine autonome Entscheidung zu ermöglichen, wider der Verführung durch, ja, durch die Spieleindustrie.
Ja, ich hätte auch noch mal eine andere Perspektive jenseits der Regulierung. Man könnte auch einfach mal darüber nachdenken, inwiefern wir als gesamte Spielegemeinschaft, die natürlich sehr heterogen ist, also sehr unterschiedlich ist, wo ja auch ein Teil sagen, ich mag Lootboxes, aber inwiefern wir nicht selber daran schuld sind, an dieser ganzen Lootbox-Entwicklung. Also im Endeffekt sind wir doch selber daran schuld, dass wir im Endeffekt sehr, sehr viele Entwickler haben, die an Spielen basteln, die wir am Ende kaufen, ob mit Lootbox-Nutzung oder nicht, aber wo wir quasi nicht einen entsprechenden Käuferimpuls setzen und sagen, das kaufen wir nicht und das wollen wir nicht, hört auf mit dem Quatsch, weil ich finde auch immer noch, dass das auch einen großen Teil der Spielkultur einfach wegreißt, weil es dann eben jemand, der 30 Stunden pro Woche oder 40 oder 80 oder 100 an so einem Titel arbeitet, der wird halt nicht an dem nächsten The Last of Us arbeiten und der wird auch nicht an dem nächsten, weiß ich nicht, Detroit Become Human arbeiten. Die gibt es zwar immer noch, aber die sind halt nicht das, was irgendwie den Markt überschwemmt, zumindest bei diesen ganzen App-Store-Titeln und ähnliches.
Ja, das ist dieses Problem der Dynamik der Live-Services, die ja enorm zugenommen haben und auch noch im Aufkommen sind oder im Zunehmen sind. Ich glaube aber, also ich habe immer so ein bisschen Problem mit dem Gedanken Vote with your wallet. Also wenn man es nicht toll findet, dann kauft man es nicht. Finde ich grundsätzlich richtig. Stimmt ja auch. Klar. Also ich kaufe zum Beispiel aus Prinzip keine Lootboxes, ja, aber dafür kauft Natascha dann 20. Ja. Also das ist so ein bisschen das Problem, weil wenn man sagt, vote with your wallet, dann bedeutet das natürlich auch, dass die Leute, die mehr Geld haben, haben auch mehr Stimmen. Und dann hat man natürlich diese Situation, dass man Whales hat, dass man Personen hat, die so viel Geld in diese Spiele investieren, dass sich das schon wieder rechnet, dass sich das trägt.
Ja, tut mir leid, aber so funktioniert Ökonomie. Vote with your wallet. Ich bin auch kein Fan davon, zu sagen, das ist jetzt die absolute Entscheidung. Das ist ja auch so ein Punkt. Ha, jetzt kommt er mal wieder. Slavoj Žižek, der zum Beispiel sagt, das ist halt auch so eine ideologisch problematische Perspektive, zu sagen, okay, ich kaufe jetzt irgendwie nur noch die Bio-Schokolade und so weiter und bin im Endeffekt auf so einem Ablassbrief-Ding unterwegs. Ich kaufe trotzdem die Bio-Schokolade und solche Geschichten. Weil
in die Spiele sind die Bio-Schokolade der Computerspielindustrie.
Ungefähr, aber das Ding ist halt, am Ende ist es dann doch die ökonomische Entscheidung, verkaufe ich ein Spiel, was halt Leute kaufen oder nicht und woran hat es gelegen? Also wenn ich mir die Statistiken anschaue, ach guck mal, da ist dann irgendwie Lootboxen waren da drin, da waren keine Lootboxen drin und es gibt ja einfach die Entwicklung, die es vorher halt nicht gab. Das ist natürlich zweiseitig, es gibt auch ein Angebot und dann wird eine Nachfrage auch danach generiert. Aber trotzdem, finde ich, könnte man sich noch mal einem Diskurs hinwenden, wo man im Endeffekt auch so eine Art von Bewusstsein innerhalb von der Spiele-Community, wenn es die denn gibt, wage ich zu bezweifeln.
Ja, das machen wir ja gerade genau in diesem Moment. Also deshalb genau. Machen wir ja so eine Sendung.
Genau, dass man da aber sagt, ja gut, wer hört das halt? Das
ja, ja, hoffentlich ein paar Leute. Hallo?
Nein.
Alle Leute, die gerade gehört haben, dass du die Frage gestellt hast, wer hört das, haben genau diese Sendung gerade gehört. Und zwar mittlerweile schon 1 Stunde und 27 Minuten. Das ist gar nicht so schlecht.
Nein, im Sinne von, ich halte unsere Hörer und HörerInnen für sehr, sehr, sehr mündige, intelligente, schöne, attraktive, gut aussehende, tolle, wunderbare Menschen, die entweder sehr mündige Entscheidungen treffen und eine Lootbox kaufen oder halt eben nicht.
Und es geht damit auch gar kein Urteil einher. Ich finde, man kann legitimerweise auch durchaus Lootboxes kaufen. Es ist ja auch so, ja, dass wenn man in der Situation,
habe ich ja vorhin auch noch vertreten.
Wenn man jetzt in der Situation ist, dass man sagt, zum Beispiel, hey, Fortnite, total tolles Spiel, ja, dann kann man legitimerweise auch natürlich den Battle Pass kaufen, weil klar, es gibt nicht die Erwartung, dass Leute dann sagen sollen, ach, jetzt entwickeln wir irgendwie Spiele umsonst und alle kriegen sie so. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, ja, Freimarktwirtschaft, aber eben ja auch in einem gewissen Rahmen, der irgendwie auch, wenn man denn eine Regierung hätte, die sich in der Lage dazu fühlen würde, auch eventuell mal die ein oder andere Regulierung gegenüber der Wirtschaft irgendwie durchzuziehen und nicht nur irgendwie auf den Knien kriechend irgendwie den Segen der Ökonomie zu erbetteln, dann wäre das ja auch denkbar, dass man sagt, ja, super, mit euren Lootboxes, mit euren Surprise-Mechanics, die ihr hier anpreist. Aber so ein bisschen einen Rahmen müssen wir euch schon stecken, weil es ist ja nun mal so, diese Lootbox-Geschichte zieht sich jetzt schon seit einer ganzen Weile. Und es gäbe schon längst die Möglichkeit, dass sich beispielsweise die Industrie auch selber reguliert. Es gibt ja so Institutionen wie beispielsweise die USK, ESRB, ja. Natürlich, im Jugendschutz funktioniert es ja gerade genau so. Man versucht, einem staatlichen Eingriff in der Regulierung entgegenzuwirken, indem man eine Selbstregulierung einzieht.
Ja, bei dem Jugendschutz geht es aber auch um den Image von zum Beispiel Spielen entsprechend. Also was wäre denn los, wenn es den Jugendschutz bzw. die USK nicht mehr gäbe? Dann hätten aber Spiele bzw. die Spieleindustrie ein ganz, ganz großes Problem. Das ist auch ein Stück weit, um den sozialen Frieden zu wahren.
Ja, aber natürlich.
Und weil das auch Leute sind, die Kinder haben. Also da ist vielleicht auch noch ein Punkt. Also ich will jetzt auch die USK nicht dissen, aber es hat durchaus mehr Gründe als und die Lootbox ist halt, wie gesagt, dann nochmal eine andere Frage als der Jugendschutz und ja gerade eine ökonomische Entscheidung.
Nee, ich sehe das anders.
Ich glaube nicht an das Einhorn, dass sich der freie Markt selbst reguliert, wie die freien Banken sich so wunderschön selbst reguliert haben.
Ja, aber jetzt hast du dich ja selber widersprochen. Weil das Ding ist ja, die Selbstregulierung des Marktes findet im Jugendschutzbereich ja statt. Aber und das ist die wichtige Sache. Ich würde sagen, es hängt sowohl diese Lootbox-Geschichte als auch der Jugendschutz hängen mit ökonomischen Überlegungen zusammen. Weil wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, es gibt keinen Jugendschutz. Ja? Versetzen wir uns irgendwie vor den, nehmen wir die Zeit des Hays Code, meinetwegen. Ja? Also Hollywood-Studiosystem 30er bis 60er Jahre. Nachdem man festgestellt hatte, ach du Scheiße, sind diese Filme teilweise brutal und sexuell explizit. Und oh, das können wir eigentlich gar nicht den Leuten so zumuten, irgendwie den Kindern und den Jugendlichen. Dann ist man natürlich in der Situation, dass als Industrie ist es natürlich toll. Als Industrie willst du auch Doom gerne auch an Achtjährigen verkaufen. Ne? Ist dir vollkommen egal, das Hauptsache das Geld kommt rein. Aber pass auf, das Problem ist ja,
es ist dir nicht völlig egal ab dem Punkt, wo Leute sagen, du verkaufst dieses Spiel an 18-Jährige.
Richtig, genau.
Und deswegen tust du es dann nicht
mehr. Es gibt dann Kritik und es gibt dann auch eben diese Möglichkeit, dass eventuell Regulierungen angedroht werden, dass eben dann irgendwie auch mal irgendwie so eine Regierung kommt und sagt, okay, dann machen wir jetzt einen Hays Code, jetzt ist irgendwie schon Küssen auf der Leinwand ist schon eine hocherotische Sache, irgendwie, dass irgendwie nackte Haut gezeigt wird, ist gänzlich undenkbar.
Oh, wo kommen wir denn da hin?
Es war eine sehr strikte Regulierung.
Sodom und Gomorra auf der Leinwand.
Daher kommt ja dieser Fireplace Pan aus dem Hollywood-Kino, dass dann irgendwie zwei Leute dann rumknutschen und dann erstmal haben sie natürlich eine Decke über sich und normalerweise auch irgendwie schon, sind dann noch voll bekleidet und dann schwenkt die Kamera auf den Kamin und dann wieder zurück und dann sieht man so, ah, jetzt hatten sie gerade Sex.
Deswegen muss ich beim Knutschen immer an Feuerstellen denken.
Denk mal an sowas wie, in Casablanca gibt es da eine sehr schöne Sequenz.
Das ist der klischeehafteste.
Ja. Und das kommt genau daher.
Überhaupt.
Das kommt genau daher. In Casablanca ist es allerdings ein Leuchtturm, der dann gezeigt wird, natürlich als phallisches Symbol.
Das ist ziemlich phallisch.
Ja, und danach sieht man dann sozusagen den Humphrey Bogart, der den Protagonisten Rick spielt, am Fenster rauchend stehen und es ist sozusagen das Einzige, was sich verändert hat, ist sein Hemd ist so leicht offen. Und das ist dann der Indikator. Also, was ich damit sagen will, ist, wenn man aus strikt ökonomischer Logik die Sache betrachtet, dann müsste die Industrie sich schon die Frage stellen, ähnlich wie sie das beim Jugendschutz ja tut oder getan hat, ob es nicht an der Zeit ist, über eine Selbstregulierung nachzudenken und zu sagen, okay, wir einigen uns jetzt irgendwie als die großen Publisher oder als irgendwie Zusammenkunft von Mobile Game Studios auf gewisse Regeln. Diese Regelungen sind dann locker, als es staatliche Regelungen wären. Und dadurch hat man sozusagen sich möglicherweise davor gerettet, dass halt jemand herkommt und sagt, okay, dann könnt ihr jetzt Lootboxes nur noch in einer separaten Browser-Applikation anbieten und das auch nur noch ab 18 oder so.
Ja, aber ich glaube nicht, dass ich mir selbst widerspreche, weil, wie gesagt, bei dem einen Punkt, bei dem Jugendschutz, den es ja dann auch für Lootboxes geben würde, ist einfach der Druck, der gemacht wird. Du kannst mit hey, wir müssen unsere Kinder schützen, kannst du sogar irgendwie, weiß ich nicht, als NPD-Kampagnen auf Facebook heimlich unter die Leute bringen, indem du nicht sagst, hallo, wir sind die NPD. Wobei da teilweise wahrscheinlich sogar Leute sagen, hier Todesstrafe für Kindermörder, da nicht Kindermörder, Kinderschänder nannte sich das ja damals irgendwie, wo viele Leute drauf reingefallen sind. Manche würden da wahrscheinlich sogar sagen, ja, boah, da kann man auch mal NPD wählen.
Was ich Satz des Tages.
Gott, das kommt in diese Reihe von...
Ach, da kann man schon mal NPD wählen.
Das kommt in diese Reihe von Snippets, die wir im Podcast produzieren. Hinter, ich kann gar nicht anders als Leute zu versklaven, dann habe ich Tobi in eine dunkle Ecke gelockt, kommt dann jetzt, da kann man auch mal NPD wählen. Vielleicht wird das Folge 150, das Hörbuch aus verschiedenen seltsamen Aussagen.
Nee, aber ich verstehe den Unterschied trotzdem noch nicht, weil du hast ja auch beim Glücksspiel hast du ja auch eine Jugendschutzregelung. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, dann öffnen wir jetzt Casinos.
Das ist klar, ne?
Casinos sind ja auch ab 18.
Ja, genau.
Aber
das ist ja der Punkt. Dahingehend funktioniert das ja auch, aber eine Selbstregulierung, die sagt, wir schauen auf die Lootboxes und sagen, wir packen das irgendwie außerhalb hin. Wo ist da quasi der Druck von außen, der so stark ist wie, hey, wir müssen unsere Achtjährigen schützen? Außer halt irgendwie, das ist gar nicht irgendwie so gemeint, wie es klingt, außer halt irgendwie 2-3 Leute, die eine Suchtkrankheit entwickeln können, so wie das halt auch beim Lottospielen ja auch der Fall ist.
Das stimmt natürlich.
Also da gibt es ja auch, außer dass du sagen musst, ich bin 18 und dann kriegst einen Hinweis, Glücksspiel kann süchtig machen, gibt es da keinerlei irgendwie Selbstregulierung.
Das Ding ist, das stimmt, ist total richtig. Deshalb ist sozusagen die Selbstregulierung dann möglich, wenn die Möglichkeit einer staatlichen Regulierung eintritt. Achso, und wenn sozusagen zur Vermeidung einer staatlichen Regulierung eine Selbstregulierung eintritt. Und das ist quasi ja die Möglichkeit, also das ist ja der Appell gegenwärtig, zu sagen, EA, Ubisoft, ja, macht euch doch jetzt mal Gedanken, ob ihr nicht jetzt schon mal irgendwelche gemeinsam geteilten, auf die man sich selber als Publisher dann ja auch festlegen und einigen kann, irgendwelche Regulierungsmöglichkeiten einzieht, um eine staatliche Regulierung zu vermeiden, die wahrscheinlich strenger wäre als das, was ihr unter euch aushandelt.
Ja,
dann könnt ihr auch noch ein bisschen was von eurem Geld behalten, ja.
Gut, dann ist die Selbstregulierung aber ja quasi aufgrund der Fremdregulierung. Ich hatte das so verstanden im Sinne von, du hoffst auf eine Selbstregulierung des Marktes, so wie das halt immer so ein bisschen der neoliberale Impetus ist, nee. Im Sinne von, der Markt, der regelt das schon.
Der
so.
Markt regelt das schon? Nein.
Weil ich glaube, der Marx, der regelt das schon. Ich glaube halt nicht, dass der Impuls aus dem Bereich kommt, wo Leute sich irgendwie ihre Jahreskapitalzahlen anschauen und sagen, ja, schön, Fortnite, das haben wir doch ordentlich was abgeworfen.
So bisschen viel, genau.
Ne? Im Bereich der Lootboxen und so, und dann haben wir das und das noch, und ja, das ist auch mit Lootboxen. Ja, schaffen wir nochmal die Lootboxen. Also tut mir leid, da wärst du...
Abschaffen nicht.
Ja, oder das müssen wir ein bisschen einschränken. Also das ist zu viel, das geht nicht.
Ja, weil man ansonsten Gefahr läuft, dass man es ganz verliert.
Ja, aber...
Deshalb braucht es ja...
Ja, das kann... Das, von der Seite her schon. Aber ansonsten hast du als CEO keinerlei Grund, deinen Mitarbeitern zu sagen, okay, wir machen das jetzt anders.
Richtig.
Außer du, weiß ich nicht, hast den Geist der zukünftigen Weihnachten nachts getroffen.
Ja, richtig. Deshalb denke ich, ist es wichtig, dass man solche...
Regulierung. Der Geist der zukünftigen Regulierung von Max Weber.
Deshalb glaube ich, dass es super wichtig ist, dass man solche Debatten führt im Journalismus, im Games-Journalismus, in der Öffentlichkeit, in der Spieler-Community, aber natürlich auch auf der Ebene einer... Auf Regierungsebene, weil dadurch dann sozusagen diese so Red Flags sich langsam aber sicher zeigen. Das ist ja sozusagen auch schon die Annahme, das haben sie ja schon in einigen Ländern, wo man dann eben in der Situation ist, dann muss EA jetzt vielleicht in Belgien irgendwie mit FIFA anders umgehen, weil sie können es jetzt einfach gar nicht so auf den Markt bringen. Und wenn dann natürlich der Druck wächst, dann ist es so, dass man dadurch vielleicht den Anreiz schaffen kann einer Selbstregulierung. Wäre meines Erachtens nach auch erstmal interessant zu sehen, welche Vorschläge dann kommen, weil ich bin auch jetzt nicht unbedingt der Freund, dass man dann direkt irgendwie da reingeht und sagt, hier sind jetzt zwar eine Liste, ein Katalog von 20 Maßnahmen, die jetzt erfüllt werden müssen.
Ja, oder Ubisoft oder wer auch immer macht dann sowas wie, hey, du wohnst in Belgien, hier ist der Link zum Tor-Netzwerk oder ja. ExpressVPN. Ja. kannst du solche Dienste dann irgendwie noch als Kooperation auf deiner Website an.
Tut Liebe leid, Leute da draußen, während Tobi sich jetzt hier ins Unheil kichert, in Unverständlichkeit kichert, mich würde sehr interessieren, was eure Position ist zu dieser Debatte, was möglicherweise Regulierungsmaßnahmen sind, über die wir noch nicht gesprochen haben, die ihr spannend findet und ob ihr überhaupt eine solche Regulierung für sinnvoll erachtet. Das könnt ihr uns gerne mitteilen, indem ihr auf pixeldiskurs.de geht und dort einen Kommentar dalasst. Ihr könnt mir natürlich auch eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Ihr erreicht uns selbstverständlich auf Facebook und auf Twitter. Ihr könnt uns auf Apple Podcasts und auf Spotify abonnieren, bewerten und rezensieren. Und wie eingangs schon erwähnt, sind wir natürlich auf eure Unterstützung angewiesen, um die Mikrofone hier am Laufen zu halten. Das geht am besten, indem ihr auf pixeldiskurs.de geht und auf Unterstützt uns klickt. Dann kommt ihr zu unserer Steady-Kampagne und könnt dort für, ich glaube, 1 Euro, 5 Euro oder 10 Euro im Monat so eine kleine Microtransaction am Ende hier nochmal platzieren.
kauft keine Lootboxen, kauft unsere Steady-Kampagne.
Genau, ja, macht bei unserer Steady-Kampagne mit. Steady, nichts anderes als das deutsche Patreon-Äquivalent, was es uns ermöglicht, dass wir diesen Podcast eventuell irgendwann einmal zu einer finanziellen Eigenständigkeit, nicht zum Profit, sondern zu einer finanziellen Eigenständigkeit führen können. Wir stecken uns ja nichts, wir stecken uns ja kein Geld in die Tasche. Es ist noch kein einziger Euro, ja, ist irgendwie in unsere privaten Taschen gewandert und wird es auch nicht.
Dieser Podcast hat übrigens ein was Entscheidendes auch jetzt schon geschafft. Wir haben euch jetzt ungefähr circa knapp aufgerundet 2 Stunden vom Lootbox-Kaufen abgehalten. Nimm das, Ubisoft.
Richtig, das ist Subversion. Und wer mögt, liebe Leute da draußen, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann. Ciao.